Alles hat ein Ende, nur der Badabinsch-Jahresabschluss, der hat zwei. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresabschluss für das Jahr 2023.
Badabinsch, der Serienpodcast.
Und damit herzlich willkommen, einmal ganz herzlich noch begrüßt meine liebe Kollegin Mel.
Hallo.
Und die uns nochmals zugeschaltete Hanna.
Moin moin, hey.
Wir haben das erste Halbjahr Revue passieren lassen und sind jetzt im Juli. Also nochmal kurz zur Erklärung, wir gehen einmal das gesamte Jahr durch, Monat für Monat. Und innerhalb eines Monats gucken wir dann, ob sich da in diesem Monat nicht vielleicht auch eine der Serien versteckt hat, die wir besonders gut fanden. Und am Ende zählen wir anhand unseres altbewährten Punktesystems, was wir jetzt schon bei Kino Plus angewandt haben, zählen wir zusammen, welche Serien ja, die so gesehen beliebtesten waren und haben dann so gesehen eine ultimative Badabinsch-Top-Liste für das Jahr 2023. An der kommt dann nichts vorbei. Wer die nicht gesehen hat, der darf sich nicht Serien-Fan schimpfen.
Ich kann gerne nochmal sagen, wie der aktuelle Zwischenstand von dieser Top 10 ist, nachdem wir die erste Jahreshälfte in der letzten Folge durchgegangen sind.
Ja.
Da gibt es nämlich im Moment noch keinen Platz 10, sondern auf Platz 9 ist Ted Lasso Staffel 3. Auf Platz 8 teilen sich Jury Duty und Copenhagen Cowboy den Platz. Auf 7 sind sogar drei Serien zusammen, Dead Ringers, Bienenschwarm und Hex Staffel 2. Auf Platz 6 geht es weiter mit Star Wars Visions Staffel 2 und Luden. Platz 5 hat Pokerface, Platz 4 Beef, Platz 3 Silo, Platz 2 Succession und bisher unangefochten an der Spitze The Last of Us. Ja, mal sehen, ob Last of Us noch vertrieben werden kann von diesem Platz in der Folge heute.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich wüsste nicht mehr viel, was da kommt oder beziehungsweise ich wüsste natürlich schon, was etwas besser ist, aber ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Aber gut. Dann arbeiten wir uns doch mal durch den Juli durch. Ich glaube, den kriegen wir relativ schnell gewuppt, weil da haben wir jetzt nicht so viel zusammengetragen. Unter anderem gab es mal wieder ein paar Staffeln von The Rookie, The Horror of the Lowest Roach, Quarterback, Survival of the Thickest, What We Do in the Shadows ist inzwischen in der vierten Staffel.
In
der fünften Staffel. So, ja, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Geil, dass die Serie sich dann doch irgendwie so entwickelt hat, dass man da wohl so viel Potenzial drin sieht, um halt auch 5 Staffeln zu gewährleisten.
Aber ich muss leider sagen, ich habe schon gelesen, dass die 6. Staffel die letzte sein wird.
Hey, ist auch okay. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Und wir haben ja schon an anderen Serien gesehen, was passiert, wenn man überreizt.
Ja.
Und das wollen wir alle nicht.
Ja, ja, ja. Kann auch sagen, dass die 5. Staffel leider auch das erste Mal nicht mehr so stark war für mein Gefühl wie die Staffeln davor. Weil ich sag mal, wenn wir hier...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Staffel 4 gehabt hätten, wäre die nämlich sogar meiner Top 10 gewesen.
Und trifft es auch auf Too Hot to Handle zu, was du hier aufgelistet hast?
Damit
Staffel 5?
Kannst du mich jagen.
Okay. Wie sieht das bei dir aus, Hanna? Bist du in dieser ganzen, sag ich mal, sexy Real-Life-Geschichte von Netflix irgendwie ein bisschen bewandert?
Also ich muss gestehen, dass ich es sehr spannend finde, dass Netflix so wahnsinnig viele Reality-Shows auch dieses Jahr wieder produziert hat und eigentlich dem linearen Fernsehen von früher immer ähnlicher wird, logischerweise. Bei Too Hot to Handle habe ich die erste Staffel gesehen, US, und fand sie relativ amüsant. Sorry, muss ich gestehen. Manchmal habe ich so einen leichten Softspot für Reality. Ich habe dann aber nicht mehr weitergeschaut. Ich habe dann noch einmal kurz in die deutsche Ausgabe geschaut, einfach nur aus Interesse. Ja, war okay. Ich fand sie nicht mehr so gut wie US, weil US war schon relativ amüsant. Also ich weiß jetzt nicht, wie die weiteren Staffeln sind, aber die erste war schon für so einen Reality-Aufschlag, und Netflix hatte es vorher ja schon probiert mit anderen Serien, da hat es nicht so gut geklappt. Das war schon ziemlich gut. Ich bin leider ein sehr, sehr großer Fan von Selling Sunset. Also das, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen mein, von den Netflix-Reality-Shows, mein Reality-Fix. Und ich gucke teilweise sehr, sehr gern Real Housewives of Beverly Hills. Aber natürlich auch, weil es ja in Hollywood spielt und da viele Hollywood-Leute auch rumlaufen.
Da habe ich erst kürzlich in einem anderen Podcast, den ich ganz gerne höre, drüber was gehört, in dem Mordlust, in diesem True Crime Podcast. Da waren zuletzt die Kaulitz-Brüder zu Gast. Also es war ein Crossover aus Mordlust und den Kaulitz-Hills. Und da haben sie über Real Housewives geredet, konkret über Tom Girardi, der da der Ehemann einer von den Housewives ist.
Erica Jane, großartig.
Und der das ein oder andere krumme Ding gedreht hat.
Absolut, also da ist so viel Kram drin, was jetzt aktuell auch besprochen wird. Ne, mit dem Law Case von Tom, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und Erica Jane, in Anführungsstrichen, wie ihr Künstlername ja ist, wie sie darauf reagiert hat, auf diesen ganzen Prozess, der ja auch wirklich Crazy Town ist, von ihrem sehr, sehr alten, mittlerweile Ex-Mann, beziehungsweise ich glaube, sie will sich scheiden lassen oder hat die Scheidung eingereicht, aber sie können sich gerade nicht scheiden lassen, weil er, glaube ich, auch unter diesem Conservatorship ist, wie damals Britney Spears. Super spannend, sorry, ich bin sehr, sehr tief drin, dann muss ich wohl die Mordlust-Folge mal schauen, mal hören, weil das interessiert mich auch, was die dazu sagen.
Ja, und andersrum muss ich mir dann, glaube ich, mal die Staffel Real Housewives angucken.
Okay.
Ah, ich glaube, es gibt 14 oder 15. Viel Spaß.
Aber dieses Selling the Sunset, ist das das mit den Immobilienmaklerinnen?
Mhm, genau.
Halten wir fest, ihr beide seid auf jeden Fall im Rabbit Hole gefangen, der Streaming-Reality-Angebote.
Also ich gucke ja normalerweise eher den ganzen Reality-Trash auf so RTL Plus. Da brauche ich keinen Netflix für.
Ist dein Leben, Mel. Ich verbringe mein Leben lieber mit sinnvolleren Dingen, wie zum Beispiel Süße Magnolien, Staffel 3. Was ist das? Warum steht das hier? Was ist Süße Magnolien? Hannah?
Ja, das ist Sweet Magnolias. Es ist halt so ein, in Anführungsstrichen, es soll wirklich nicht böse gemeint sein, aber so der weibliche Content, den Netflix ja auch ziemlich früh produziert hat, läuft fantastisch. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Lifetime-Serie früher, wer sich noch erinnert. Sind so ein paar Frauen in so einer Kleinstadt, wenn ich das nicht gerade verwechsel. Ein paar Folgen der ersten Staffel habe ich auch gesehen. Super, super, super erfolgreich. Und halt so feel good, Kleinstadt, Frauen, weibliche Themen. Also ich finde schon, dass es eine Berechtigung natürlich hat, dass es auch da ist. Ich finde interessant, wie gut es halt immer funktioniert bei Netflix, dieser weibliche Content. Wenn wir ihn jetzt so nennen, sorry, dass ich ihn jetzt so nenne, finde ich eigentlich doof, aber einfach um es einfacher zu machen. Läuft auch bei uns ziemlich gut in den Abrufen.
Es gibt zielgerichtete Serien und zielgerichtete Filme und zielgerichtete Bücher so. Also da muss man, glaube ich, niemanden für ans Kreuz nageln oder keine Serie für verurteilen. So. Es gibt halt Dinge, die funktionieren dann halt auch mal abseits der angedachten Zielgruppe. Und es gibt Dinge, die ja sind mir bis zu diesem Jahresrückblick noch nie unter die Augen gekommen, wie eben Süße Magnolien Staffel 3.
Dafür machen wir ja diesen Jahresrückblick, um eben auch mal zu gucken, wie ist denn so der eigene Seriengeschmack und wie überschneidet er sich mit den anderen und welche Geheimtipps nimmt man hier vielleicht noch mit raus?
Ja, ein Geheimtipp, den ich immer noch auf der Uhr habe, ist Barry.
Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe leider Barry auch recht spät erst angefangen und bin erst Anfang zweite Staffel, muss ich nämlich auch noch nachholen. Das ist so auf meiner Nachholliste ziemlich weit oben, weil ich auch viele Leute kenne, die Barry sehr lieben. Und ich habe auch gehört, glaube ich, dass das Finale sehr gut gewesen sein soll.
Und das Schlimme ist an Barry, es ist ja noch nicht mal lang. Die Folgen sind ja relativ kurz. Ne? Und die Staffel ist auch noch nicht mal wirklich besonders lang. Also es hat noch nicht mal wirklich viele Folgen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber ich habe das fest vor, also ich habe es mir bei Wow oder Sky, habe ich es mir in diese Abspeicherfunktion reingeballert. Ja, dann hatten wir noch einen Rückkehrer, haben wir auch hier bei Badabinch besprochen, Futurama, kam mit der 11. Staffel, auch so ein Ding, was man vielleicht gar nicht mehr für möglich gehalten hat. Und plötzlich war sie wieder da.
Ja.
Ich weiß noch, wir haben, glaube ich, darüber geredet, dass der Synchronsprecher, der amerikanische von Bender, der hat, glaube ich, ziemlich viel Kohle eingefordert und trotzdem gekriegt. Und es freut mich, dass die Serie nach wie vor und nach so vielen Ups and Downs, ich meine, man muss mal sagen, die war, glaube ich, zweimal abgesetzt oder so und es ist trotzdem wieder da. Also das ist Hartnäckigkeit. Da habe ich mich dann drüber gefreut. Und ja, eine Sache, die bei mir leider völlig untergegangen ist, was ich ein bisschen schade finde, weil ich mochte die erste Staffel, Good Omens. Ja, habe ich auch erst durch Zufall, glaube ich, auf Amazon entdeckt, dass es jetzt wieder eine zweite Staffel gibt. Das war irgendwie, ich wollte irgendwas anderes gucken und dann wurde mir der Trailer davor geschaltet. Und ich dachte nur, ach scheiße, da gibt es eine zweite Staffel von. Aber ich habe mich nicht mehr darüber informiert, wer jetzt diesmal dafür verantwortlich war. Ob es die gleichen Leute waren wie vorher. Auf jeden Fall habe ich halt nur gesehen, dass Tennant und Sheen auf jeden Fall wieder die Hauptrollen gespielt haben. Und das ist schon mal die halbe Miete.
Ja, die hat es auch nicht ohne Grund in meine Top 10 nämlich geschafft.
Ah.
Zwar nur auf den letzten Platz, aber damit kriegt sie ja trotzdem einen Punkt. Also wäre sie genauso gut wie die erste Staffel, dann wäre sie deutlich höher in meiner Top 10. Aber auch so hat sie es halt reingeschafft. Wer noch nie was von Good Omens gehört hat, von Neil Gaiman. Es geht um einen Engel und einen Dämon, eben gespielt, wie du gerade schon gesagt hast, Michael Sheen und David Tennant, die sich zusammenschließen, um die Welt zu retten. Ja, und in der zweiten Staffel sehen wir sehr, sehr viel wieder von der Beziehung dieser beiden zueinander, also die ja doch sehr unterschiedlich sind, ne? Also Engel und Dämon. Und was für mich eigentlich so das Schönste ist, neben der Story, ist eben diese Beziehung zu beobachten, die man auch immer wieder sieht durch Sprünge in die Vergangenheit. Also die leben ja nun wirklich schon genauso lange, wie es die Erde irgendwie gibt. Und ja, also es gibt halt ein sehr herzzerreißendes Finale, ohne das jetzt spoilern zu wollen. Aber es war, also alleine für dieses herzzerreißende Finale muss sie einfach in meine Top Ten.
Okay.
Weißt du, wovon ich rede, Hannah? Hast du sie geguckt, die zweite Staffel Good Omens?
Ich habe leider nur die erste gesehen, aber es ging mir ähnlich wie euch. Ich hatte irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, dass die zweite irgendwie gekommen ist. Und dann habe ich, glaube ich, kann es sein, dass es eine Plakatwerbung gab, eine Out-of-Form-Kampagne dazu? Und ich dachte so, ich stand irgendwie in den Öffis und dachte so, huch, okay, wusste ich gar nicht. Nee, muss ich leider passen. Also erste Staffel fand ich gut, aber die kam mir auch schon so lange her vor. Ist das nicht irgendwie schon so 4, 5 Jahre gefühlt her?
Ja, das ist ziemlich lange her, aber ich hatte sie irgendwann gerewatcht. Und kurz danach kam dann die zweite Staffel. Auch tatsächlich eher unwissentlich für mich. Also der Rewatch der ersten Staffel war nicht bewusst unmittelbar vor der zweiten.
Sehr gut. Ich habe noch eine Serie, die ich gerne erwähnen würde aus dem Monat.
Hau raus, genau.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Daniel, dass ich mal The Sex Lives of College Girls in meinen Top 10 hatte, die erste Staffel. Und zwar ist das nämlich eine ganz hervorragende Young Adult 16er Titel. Also da passiert auch ein bisschen was. Das ist jetzt nicht so super heilig und so und wir haben keinen Sex oder Ehe oder irgendwie sowas. Sondern das ist schon ganz interessant, spielt halt am College, ist gut besetzt. Ich fand es auch relativ witzig und war jetzt sehr enttäuscht von der zweiten Staffel. Die war leider nicht mehr so gut. Irgendwie so ein typisches Beispiel für, wir haben relativ schnell die zweite Staffel schätzungsweise rausgekloppt, hatten vielleicht nicht mehr so viele Ideen, nicht mehr so viel Zeit. Also das hat mich echt sehr enttäuscht, weil die erste Staffel kann ich wirklich jedem empfehlen, der so ein bisschen Zugang hat zu Liebe, Sex, weiblichen Themen, College. Die erste war super dafür. Der perfekte Binge für so einen lauen Abend, wenn man irgendwie nicht unterwegs ist oder ähnliches. Und das war echt so mit einer meiner größten Enttäuschungen dieses Jahr. Sorry.
Ja, krass. Aber das ist wahrscheinlich so dieses Ding, ne? Man hat irgendwie eine Serie, also eine Staffel, die ist überraschend gut gelungen und genau deswegen wird sie auch, sag ich mal, von, ja, vor allem auch den Leuten, die sie erreichen soll, gut aufgenommen. Und dann kriegt man halt eben durch die vielleicht gute Mundpropaganda irgendwie dann halt ein größeres Publikum und dann denkt man sich, ja, geil, weiter. Und ja, hat wahrscheinlich nicht ganz, ja, erfasst, was eigentlich das in der ersten Staffel so gut ausgemacht hat.
Ja, stimmt. Ich habe immer das Gefühl, dass bei zweiten Staffeln das Problem natürlich ist, dass du irgendwie, ich weiß nicht, jahrelang die Drehbücher schreibst für die erste Staffel. Dann kommt die Serie irgendwann raus, auch nach jahrelangen Kämpfen, wo du irgendwie dich eingesetzt hast dafür. Dann läuft sie, dann heißt es irgendwann nach der Ausstrahlung oder während, aber ich glaube, hier war es sogar nach der Ausstrahlung, ja, ihr kriegt eine zweite Staffel, aber in 3 Wochen müssen die Bücher zur zweiten Staffel fertig sein. Und ich glaube, das ist immer so das große Problem oftmals bei zweiten Staffeln, dass einfach die Zeit dann für die Bücher so viel kürzer ist es im Vergleich zur ersten. Aber das ist so meine persönliche Einschätzung.
Ja, du, geh ich mit.
Sonst haben wir nichts mehr eigentlich im Juli gehabt, ne? Also da war jetzt auch so nur eine einzige Serie, die es in eine unserer Tops geschafft hat. Es war auf jeden Fall das Sommerloch zu spüren.
Ja.
Ja. Aber mit einem ähnlichen Thema wie The Sex Lives of College Girls geht's für mich im August weiter mit meinem Platz 9. 2 Punkte gehen an Heartstopper Staffel 2. Habt ihr Heartstopper gesehen? Erste Staffel, zweite Staffel?
Nein.
Ja. Erste Staffel.
ja, es geht in der zweiten Staffel ähnlich wholesome weiter. Ne? Also für mich ist das einfach Wholesomeness die Serie. Wenn ich irgendwas gucken möchte, was mich einfach nur gut draufschickt, was mir gute Laune macht, dann gucke ich mir Heartstopper an. Ist eine Coming-of-Age-Serie, basiert auf einem Webcomic, beziehungsweise dem Comic kann man mittlerweile halt auch gebunden kaufen. Es geht um Nick und Charlie, die in der ersten Staffel zusammenkommen und in der zweiten Staffel geht es jetzt eben um das Coming-out von Nick. Und was diese Serie für mich so wholesome macht, ist, dass man ja in so einer Teenie-Serie, in so einer Coming-of-Age-Serie auch immer mal erwartet, dass da Drama irgendwie passiert, dass Leute aneinander vorbeireden und Sachen sich irgendwie zuspitzen, die man durch ein einziges Gespräch total leicht klären könnte. Und das wird hier gemacht. Es wird miteinander geredet. Probleme werden aus der Welt geschafft, ohne in dieser Serie irgendwie unnötig Drama zu erzeugen.
Sollte sich After Passion mal eine Runde von abschneiden.
Genau, Mel. Ich wollte noch sagen zu Heartstopper Staffel 1, die ich ja gesehen hatte und die ich auch wirklich schön fand. Genau wie du sagst. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auch heile Welt, Heartstopper. Alle sind irgendwie lieb, alle reden, also lieb in Anführungsstrichen, alle reden miteinander, alle sind offen irgendwie für die Sexualität oder Identität des anderen und der anderen. Manchmal finde ich es aber auch fast zu sweet und zu lieb. Und da denke ich mir auch immer, ihr seid irgendwie Teenager, ihr seid Teenager-Boys und dann wird irgendwie so rumgekuschelt. Und das ist ja auch wahnsinnig schön, aber ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen fast wie so eine, fast eine Fantasy-Serie, weil ich glaube nicht, dass das auch irgendwo auf der Welt so ist. Und es ist sehr, sehr schön, dass wir das so sehen, in der Art. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Und ich merke, dass ich dann manchmal einfach immer denke so, oh Gott, es ist einfach zu lieb. Aber ich kann verstehen, dass es sehr geliebt wird. Und es ist auch ganz interessant bei uns in der Redaktion, ist es auch komplett gespalten.
Mhm. Ja, aber das kann ja auch den Teenies aufzeigen, wie es gehen könnte.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Denn ich bin ja schon immer wieder hin und her gerissen. Was war zuerst da? Das Highschool-College-Teenie-Klischee in amerikanischen Filmen? Oder das Verhalten echter amerikanischer Teenies, Highschool-Schüler und Studierenden? So, also wer hat da für was gesorgt? Also das ist so, ich glaube auch, man sollte vielleicht mal manchmal ein paar Gegenbeispiele setzen für die gängigen Tropes, wie man heute so schön sagt, für die gängigen Versatzstücke und Klischeebilder, um zu zeigen, hey, das könnte vielleicht auch anders sein oder beziehungsweise hier ist auch etwas, an dem ihr euch mal ein Beispiel nehmen könnt und nicht nur an Duh, ja, oder sonst irgendwas so. Ne? Also das fände ich schon, also finde ich gut, wenn man so ein Gegengewicht, sage ich mal, präsentieren kann.
Ja, und es muss ja nicht alles Elite sein oder Elite, wie auch immer es ausgesprochen wird.
Was gab's denn sonst noch so im August?
Im August gab's, das war ja der Knallermonat eigentlich, ne? Was hatten wir? Netflix, ne, hat unter anderem versucht, Dopesick nochmal irgendwie zu machen mit Painkiller, was aber auch nicht so die Aufmerksamkeit gezogen hat. Dann gab's ja, ich will gar nicht so lange drauf eingehen, Johnny Depp gegen Amber Heard. Eine sehr beschämende Doku-Serie, weiß ich, fand sie auch als Doku-Serie einfach nicht gut, weil es war einfach nur, weiß ich nicht, Sensationsgeheische und Ausschlachten und irgendwie am Ende will man dann mit dem Finger auf den Zuschauer zeigen und ich denke mir so, halt dein Maul. Ja, also du bist doch genauso Teil des Problems wie wir alle anderen auch. Und das finde ich mir vermessen, sagen wir es mal so. Was hat man noch? Ja. Billions Staffel 7, Blacklist Staffel 10, Bob's Burger Staffel 13. Takeshis Castle kam in einer Neuauflage. Habt da jemand von euch reingeguckt?
Nope, nee.
Ja, wir haben bei uns nochmal breiter über Ahsoka gesprochen. Fand ich optisch ganz schön, hatte ein paar schöne Ansätze, aber hatte auch echt viel, wie soll man sagen, viel Füllmaterial dazwischen, das entweder dünn war oder halt uninteressant.
Ja, ich hatte auch die ganze Zeit das Problem, mir fehlt Lore. Also ich glaube wirklich, Ahsoka ist eine Serie, für die man die Animationsserien geguckt haben sollte.
Ja, zumindest. Hey, du musst Clone Wars geguckt haben fast. Also um wirklich da in diese Figur tief einzutauchen.
Also mir fiel das schwer. Nicht unbedingt bei Ahsoka selber, aber bei Sabine und bei Ezra. Ja, ich konnte mit den beiden gar nichts anfangen.
Das geht vielen, glaube ich, so, die ja. Rebels nicht gesehen haben.
Ja. Was ich aber wiederum schön fand, war, dass ja sehr viele so mittelalterliche Referenzen in dieser Serie zu finden waren. Also sei es die Rüstung von Shin oder diese Hexen, die es da gab. Also das war nochmal eine andere Facette von Star Wars, die da irgendwie aufgemacht wurde. Das fand ich ganz cool.
Ja, die zweite Staffel wurde ja jetzt angekündigt. Bin ich gespannt, wie sie es vor allem machen mit Ray Stevenson, der ja leider kurz nach der Serie oder nach Start der Serie verstorben ist und eigentlich ein relativ ja noch valider Posten in dieser ganzen Geschichte ist. So, ja. Ich hoffe, sie finden einen adäquaten Ersatz, um seine Geschichte fortzuführen, weil die fand ich nämlich schon interessant. Und ja, ich hoffe nicht, dass sie ihn einfach rausschreiben und sagen, okay, sein Ding ist jetzt erledigt, er wird irgendwann mal wieder dabei sein oder auftauchen so. Aber jetzt haben sie auf der anderen Seite natürlich Thrawn und damit haben sie natürlich den großen Gegenspieler. Aber so eine unbestimmte Komponente dazwischen, sowas halt eben wie Ray Stevens Figur, fände ich schon noch geil. Hast du Ahsoka gesehen?
Ich habe es gesehen, interessanterweise. Mir ging es ähnlich wie dir, Mel. Ich habe Clone Wars nur die erste Staffel gesehen, deswegen war ich komplett lost. Und habe dann aber immer eine Folge Ahsoka geguckt und dann irgendwie Star Wars Theory auf YouTube, der mir irgendwie in 12, 13, 14 Minuten erklärte, was das alles auf sich hatte. Und ich muss sagen, dass dann in diesem Doppelpack ich sehr viel Spaß hatte mit Ahsoka, obwohl ich den Piloten echt ganz schön träge fand. Ich finde, die sind manchmal so slow. Aber nachher war ich irgendwie all in. Und gerade in dieser mit der Erklärung war ich irgendwie auch sehr fasziniert davon. Ja. Und wie du sagst, ich war auch sehr, sehr traurig mit Ray Stevenson? Und ich fand, er war auch mit das Beste auch an Ahsoka. Ich finde, er hatte eine wahnsinnige Ausstrahlung. Und ich bin immer noch sehr, sehr traurig, dass er mit, ich weiß nicht, Ende 50 gestorben ist. Finde ich super sad. Auch großer Rome-Fan hier übrigens.
Ja, und Punisher. War ein guter Punisher. Ja, Only Murders in the Building, Staffel 3. Das war wahrscheinlich bei euch ganz gut im Kurs, oder?
Ja, also hat wieder Spaß gemacht mitzurätseln, ne? Also geht ja darum, dass die Charaktere von Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez einen Podcast haben, so einen True-Crime-Podcast. Und in diesem Podcast tatsächlich dann auch Fälle aufklären, die in diesem Gebäude stattfinden.
Alle Staffeln ja. in diesem Gebäude.
Ja, ja, ja.
Es muss eine furchtbare Gegend sein. Die Immobilienpreise müssen wahrscheinlich in den Keller gegangen sein seit Staffel 1.
Ja. Ja, in der Staffel geht es so ein bisschen neben dem Fall noch darum, dass die sich einmal trennen und sie den Podcast alleine eine Zeit lang macht und wie sie dann wieder zusammenfinden. Ich fand die Staffel ein bisschen schwächer als die ersten beiden, aber was diese Staffel für mich getragen hat, war Paul Rudd, der mitspielt. Auch leider relativ schnell nicht mehr mitspielt an irgendeiner Folge, ohne zu viel zu verraten. Man kann sich's vielleicht denken.
Was könnte bei Only Murders in the Building wohl passieren, wenn jemand nicht mehr so schnell dabei ist, nicht mehr so lang dabei ist? Naja. Wie ist bei dir, Hannah? Bist du da auch großer Fan von?
Ich war sehr, sehr großer Fan von Staffel 1. Hatte ich, glaube ich, auch mitgebracht, irgendwie bei den Highlights bei euch. Ich fand 3 auch immer noch amüsant. Ich glaube, neben Paul Rudd ist ja auch Meryl Streep zu sehen in der Serie, was irgendwie so ein bisschen strange wirkt manchmal. Aber ich finde auch, das ist eine sehr amüsante Serie. Ich gebe dir recht auch. Also ich fand, sie war nicht mehr so stark wie die erste vor allem. Mit der zweiten hatte ich auch teilweise meine Probleme. Aber ich finde, es ist irgendwie eine schöne Serie, die ich gerne gucke. Und ich freue mich auf eine neue Staffel.
Eine neue Staffel gab es auch von Invasion Infiltration. Eine Serie, die aufgrund ihres Titels leider für sehr viel Verwirrung sorgt. Ich weiß, sie ist bei Apple. Das heißt, irgendwann, wenn ich dieses Jahresabo bei Apple abgeschlossen habe, wird es auch eine der Serien sein, die auf meiner Liste landet, weil ich habe auch schon Gutes dazu gehört.
Ja, will ich auch unbedingt noch gucken.
Ich würde noch einen Punkt gerne sagen zu Invasion, da ich die erste Staffel nämlich gesehen habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es eine schnellere Abspielgeschwindigkeit auch gibt bei Apple TV Plus. Also Invasion, ich glaube, du musst 5 Folgen durchhalten, bis es wirklich spannend wird. Und es sieht weiterhin fantastisch aus, weil das halt Apple ist. Aber ich glaube, die Serie ist ähnlich vergleichbar wie, was wir im ersten Teil besprochen haben mit hier Wind and Raven, Too Young to Die Old, Too Old to Die Young. Nicht ganz die gleiche Art der Langsamkeit, aber ähnlich. Und deswegen, es gibt Momente, die so spannend sind, aber ich habe mich noch nicht getraut, in dieser sehr, sehr langsamen Darbietung, auch von einem Filmregisseur natürlich, ne, Kinberg, da reinzugehen in die zweite, aber ich werde sie noch schauen. Denn wenn es spannend wird, wird es super, super spannend und super, super gut. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass man einfach wieder so meine alte Theorie, wenn Filmregisseure sich an Serien gehen, das ist halt nicht, es ist nicht dein Playground für 10 Stunden, da einfach alle Szenen, die du in 2 machen würdest, einfach in 10 zu machen. Und da hoffe ich, dass er vielleicht in der zweiten Staffel so ein bisschen sich hat, verschnellern können. Kurze Klammer dazu noch.
Da geht es doch darum, wie Menschen mit einer Alien-Invasion umgehen, also so normale Menschen und nicht zum Beispiel das Militär.
Genau, also das kommt natürlich auch vor, aber wirklich am Rande. Und das ist wirklich eine gute Idee.
Ja, es gab Ragnarok, Staffel 3, Who's Aaron Carter.
Muss man nicht gucken.
Genau. Ach, das war das mit dieser Imposterin, mit dieser Dame, die sich da überall zusammenschnort.
Das ist so eine Vorstadtmutti, die im Supermarkt auf so eine Gangsterbande trifft und auf einmal selber zeigt, dass sie voll die Skills hat, während sie sich vor dieser Gangsterbande verteidigt. Und man fragt sich halt, wer ist sie? Who is Aaron Carter? Warum hat sie diese Skills? Und so ist halt so ein bisschen agentenmäßig.
Wie hieß denn die Serie mit dieser jungen Frau, basiert auf einem wahren Fall, die sich so durch die High Society New Yorks irgendwie geschummelt hat.
Ja.
Oder mit Anna Delvey. Wie hieß sie
denn?
Weißt
du das, Hannah?
Ich kenne auch den wahren Fall dazu. Aber
genau, Anna Delvey war ja. Über sie. Aber wie hieß die Serie nochmal auf Netflix? Komme ich gerade auch nicht drauf.
Inventing Anna.
Ach so, perfekt. Yep.
Aber das war schon letztes Jahr, ne?
Ja.
Ja, okay. Gut, müssen wir auch kein Wort drüber verlieren. So, und dann, ja, dann kam ein großes Ding. Ich habe gesehen, es ist die meistgesehene Serie, zumindest in Amerika, 2023, hat 52,8 mal mehr Interesse oder mehr Klicks gebracht als alles andere, was so an Serien dieses Jahr rausgekommen ist. Es war für Netflix schon ein richtiger Erfolg. Trotzdem war man ein bisschen irritiert, weil man mit der Ankündigung einer zweiten Staffel doch auf sich warten lassen. Und ja, es ist sogar eine Serie, die mich alten Skeptiker dazu gebracht hat, vielleicht mich doch auch mal mit dem Originalmaterial auseinanderzusetzen oder nochmal neu mit dem Originalmaterial auseinanderzusetzen. Die Rede ist natürlich von One Piece, die Realverfilmung, die Netflix im August an den Start gebracht hat und ja, die halt wirklich eingeschlagen ist. Kann man nicht anders sagen. Und ich muss auch sagen, sie hat meine Top 10 ganz knapp verpasst. Sie ist bei mir jetzt durch eine Staffel, die ich halt erst zwischen den Jahren gucken konnte, also Ende letzten Jahres, über die wir jetzt gleich auch noch reden werden, ist sie leider so gesehen aus der Top 10 rausgerutscht.
Aber das macht ja gar nichts, weil in meiner Top 10 ist sie drin. Sie kriegt 3 Punkte, ist auf dem 8. Platz bei mir. Bin ja eh sehr, sehr, sehr großer One Piece Fan. Ganzen Manga gelesen. Und ich war sehr skeptisch am Anfang. Weil wir haben ja schon sehr viele Anime-Real-Verfilmungen gesehen, die nicht so gut funktioniert haben, um es mal nett auszudrücken. Und auch der erste Trailer, der sah schon so ein bisschen eher nach, sag mal, Freizeitpark aus und Karnevalkostüme. Aber die Serie hat dann doch gezeigt, dass sie es anders kann. Das, was ich zuerst als für zu künstlich gehalten habe, hat sich dann doch als genau die richtige Entscheidung entpuppt. Und zwar wirklich sich sehr, sehr nah an diesem Originalmaterial zu orientieren. Und dann in dem Originalmaterial sind nun mal die Charaktere so crazy, sind sie nun mal so bunt und überdreht und tragen halt irgendwelche Tiermützen auf dem Kopf. Und es ist halt auch eine Welt, in der gibt's Seeungeheuer, in der gibt's Fischmenschen und die musst du halt irgendwie darstellen. Und entweder versuchst du es mit Realismus, das kann dann aber ganz schnell irgendwie schief gehen und zu so komischen Horrorgestalten mutieren oder du orientierst dich halt wirklich nah an der Manga-Vorlage. Es hat für mich auf jeden Fall funktioniert und ich wurde da als Fan nicht enttäuscht. Was auch nicht zuletzt daran lag, dass natürlich der Mangaka Eiichiro Oda sehr eng mit den Serienmachern zusammengearbeitet hat.
Wie ging bei dir One Piece ab?
Genau, hätten wir hier eine Top 20, wäre es auch drin. Bei mir ist es auch leider ganz, ganz knapp rausgeflutscht. Ich war auch extrem überrascht, wie amüsant diese Serie ist. Ich habe One Piece nie wirklich gesehen. Also ich weiß, dass es das gibt und ich weiß grob, worum es geht. Also soweit man das sagen kann, als wenn man es nicht wirklich geschaut hat. Ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und ich finde, es gibt auch Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt in 24 dieses Jahr, dass wir vielleicht auch eine gute Avatar-Real-Life-Verfilmung kriegen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Deswegen, also wirklich sehr amüsant, wer noch nicht reingeschaut hat. So ein bisschen crazy, aber wirklich amüsant. Auch für welche, die One Piece nicht kennen oder gesehen haben.
Ja, mit Avatar wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Da ist zu viel schlechtes Blut entlang geflossen. Da habe ich noch ein bisschen mehr Schiss vor. Ja, also Cowboy Bebop, naja, ne? Hat sein Ding durchgezogen. Es war wirklich nicht das, was es hätte sein sollen. Und One Piece hat auch sein Ding durchgezogen und hat überraschend gut geklappt. One Hit, One Miss.
Selbes Studio, oder?
Ja, ich glaube schon. Dementsprechend, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend.
Aber Hoffnung, Daniel, Hoffnung.
Was ich ja auch finde bei One Piece, was dazu beiträgt, dass sie es so gut umgesetzt haben und so nah an der Vorlage, ist das fantastische Casting. Also ich finde, die einzelnen Schauspieler und Schauspielerinnen, die sie da ausgewählt haben, passen so perfekt auf die Figuren.
Ich meine, wir hatten das alles ja selbst in der Ballermensch-Folge oder in dem Podcast, in dem ersten, den wir hier gemacht haben. Ich finde, das Casting ist echt erstaunlich gut gelungen, halt angefangen bei Ruffy.
Iñaki Godoy.
Ja, aber bis halt auch eben zu weiteren Figuren so. Und auch wenn mir manche Figuren noch nicht so zusagen, bin ich schon ziemlich sicher, dass das vielleicht auch irgendwann der Fall sein wird oder sie sich auf jeden Fall noch entwickeln werden, sodass es vielleicht nicht, ja doch, deutlich mehr Interesse entsteht, sagen wir es so.
Wusstest du, dass Tess Skylar, der Sanji spielt, sich nur für die Rolle angeeignet hat zu kochen?
Ja, das hatte uns Alvin mal, ja, glaube ich, erzählt. Der hat wirklich einen richtig krassen Kochkurs irgendwie belegt, um halt eben den Koch entsprechend selbstsicher zu gestalten in seiner Arbeit. So. Ja. Ja, aber ja, das hatte Alvin, glaube ich, gesagt.
Ja. Hatte mich auch beim Gucken nämlich gefragt, ob das ein Handdouble ist, was da so gekonnt die Schnitte setzt. Ja.
Ich muss aber noch eine Serie erwähnen aus dem August, die ich leider erst Ende des Jahres, wie gesagt, schon erst sehen konnte. Und die es halt bei mir auf jeden Fall wieder in die Top-Liste geschafft hat und dadurch eben halt One Piece verdrängen konnte. Wir haben noch gar nicht über sie geredet und ich hoffe, wir machen nochmal irgendwie vielleicht einen längeren Talk dazu. Aber ich muss sagen, The Bear Staffel 2 hat mich wirklich wieder abgeholt. Ja, ich fand es wirklich toll. Und es geht diesmal jetzt darum, dass der Laden, der Original Beef Laden, man hat am Ende der ersten Staffel hat man eine ganz große Menge Geld gefunden, woher man nicht ganz genau sicher war, von wem sie ist. Aber inzwischen weiß man, von wem das Geld ist. Und derjenige schießt auch noch ein bisschen mehr Geld hinzu, damit die halt ihren eigenen Laden, nämlich The Bear, eröffnen können. Und das dauert natürlich seine Zeit und wir sehen in der zweiten Staffel deswegen nicht nur unbedingt die Geschicke von Carmine und Sydney, die halt so als die Chefs des Laden jetzt fungieren, sondern jeder Einzelne aus der Küche wird nochmal auf eine Art Lehrgang geschickt oder muss noch seine eigenen Erfahrungen im Bereich Gastronomie machen, um eben am Ende ein vollwertiges Mitglied der Crew von The Bear zu sein. Das heißt, es geht halt mehrere Folgen, also in verschiedenen Folgen geht es dann halt auch einfach mal eben nur um Marcus, der zum Beispiel nach Kopenhagen geschickt wird, wo er mit Will Poulter zusammen irgendwie Süßigkeiten herstellt und man fragt sich, warum ist Will Poulter einfach ein deutlich größerer und vielleicht ein bisschen schneidigerer Carmine, bis dann hintenrum so ein paar kleine Informationen auch nochmal fallen gelassen werden. Wir erleben Richie, der bei einem der besten Restaurants, oder ich glaube sogar im besten Restaurant der Welt, so eine Art, ja, Crashkurs in Demut kennenlernt oder beziehungsweise absolvieren muss. Und natürlich haben auch Carmine und Sydney ihre eigenen Dinge, ihre Probleme. Die müssen beide gemeinsam ein Menü irgendwie zusammenstellen. Carmine trifft eine alte Schulfreundin oder eine alte Nachbarschaftsfreundin wieder und versucht eine Beziehung aufzubauen und so weiter und so fort. Und diese Serie hat mich 2-3 Mal echt wieder zu Tränen gerührt, weil sie Figuren näher gebracht hat, von denen ich eigentlich dachte, die sind mir nicht so wichtig oder die fand ich jetzt nie so spannend. Aber es gibt eine tolle Folge mit Richie, wo er halt eben in diesem Restaurant ist, die fand ich richtig, richtig stark. Und darüber hinaus gibt's, und es ist ungelogen, eine der witzigsten Momente, die ich letztes Jahr im Fernsehen gesehen habe. Ich habe so laut, wirklich so laut lachen müssen, dass meine Frau aus dem ersten Stock in den Keller runterkam und hat gemeint, Alter, was hast du dir jetzt angeguckt? Ja. Und dann habe ich es ihr gezeigt und die musste auch so lachen. Das ist dieser Moment, wenn er mit dem Besenstiel in diese Styropordecke irgendwie piekt und meint halt, wenn wir jetzt Schimmel hätten, wird alles runterkommen. Und er kriegt so einen Schwall ab.
Oh.
Ey, und es wird ja noch besser. Also es wird noch besser. Also es ist nicht das Ende dieser Szene. Und ich musste so lachen. Ich fand das so witzig. So ganz einfache, stumpfe Comedy. Und dann trotzdem aber auch wieder inszenatorisch so geile Momente, die so an den Nerven zehren. Und dann gibt's eine Folge, die müssen wir wahrscheinlich dieses Jahr zu Weihnachten nochmal erwähnen. Denn für die Leute, die sich erinnern, wir hatten dieses Jahr oder letztes Jahr zu Weihnachten eine Folge gemacht mit den unseren liebsten Weihnachtsfolgen aus irgendwelchen Serien. Und jetzt bei The Bear Folge 6, wenn ihr mal wirklich Terror an Weihnachten erleben wollt, schaut euch Folge 6 von The Bear Staffel 2 an. Das ist eine wirklich hart an die Nerven gehende Folge und erklärt mir wirklich jeden Charakter oder jede Macke, die jeder Charakter aus dieser Familie mitgenommen hat, aufs 100% genaueste.
Aber das ist so ein bisschen das Stichwort an die Nerven gehen und Terror. Das ist der Grund, warum ich The Bear bis jetzt noch nicht geguckt habe. Also auch in der ersten Staffel, ne, da wird ja so viel rumgeschrien und es ist so ein Stress und ich werde so nervös, wenn ich das gucke. Ich muss es abbrechen. Ich weiß, alle schwärmen von dieser Serie und ich weiß, ich werde sie mir irgendwann nochmal angucken, aber ich brauche da irgendwie so ein inneres Zen für, um mir das angucken zu können.
Vorweg, The Bear Staffel 2, Mel, schau die erste Staffel. Mir ging's genauso. Mich stresste die erste Staffel wahnsinnig. Und dieses Angeschrei kann ich auch überhaupt nicht ab. Ich sage dir aber, vielleicht guckst du die erste Staffel mit einem halben Auge. Lass dich davon nicht stressen, denn ich finde auch die zweite ist anders. Die hat mich nicht gestresst. Klar sind da immer noch sehr, sehr stressige Momente drin, genau wie Daniel sagte, die Weihnachtsfolge zum Beispiel. Aber es ist sehr viel angenehmer zu gucken, komischerweise. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas auch geändert haben im Schnitt. Übrigens auch fantastischer Schnitt. Aber wirklich, ich bin jetzt all in, weil die zweite Staffel, die nämlich auch diese ganzen Charaktere so viel präziser erklärt. Du verstehst auch endlich, warum die Charaktere so sind, wie sie sind. Und das ist, finde ich, so genial. Und Daniel hat es schon gesagt, also die beiden Folgen, Weihnachten und Forks mit Cousin, Ich liebe diesen Cousin. Der ist so nervig und so anstrengend und trotzdem finde ich ihn faszinierend zu beobachten. Und ich glaube, es ist auch mit einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, was man also auf die ein oder andere Art. Es ist fantastisch. Also bitte, halbes Auge, lass dich nicht stressen, geh in deinen Zen-Moment.
Hast du das bei dir auch in der Jahres?
Ich habe es natürlich auch in meinen Top und ich hatte überlegt, es auf 1 zu setzen und dann Succession Staffel 4 musste leider da die volle Punktzahl kriegen. Ich habe The Bear Staffel 2 auf der 3.
Dann wird es nochmal spannend in dem oberen Bereich unserer Butter Binge Top 10.
Da haben wir ja dann auf jeden Fall noch ein paar Punkte gesammelt für The Bear.
Im August kam ansonsten noch Mask Girl, eine südkoreanische Serie über eine Büroangestellte, die nebenbei noch streamt, eben als Mask Girl maskiert und ein Treffen mit einem Fan und einem Stalker endet blutig und blutig geht dann auch die restliche Staffel weiter. Werden wir nochmal drüber reden, gesondert?
Okay.
Ja, wir haben schon mal gesagt, wir machen ein Korea-Spezial.
Ah ja, okay, dann kommt das dann in diesem. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal The Glory dann mit einbeziehen in dieses Korea-Spezial. Ja. Denn da kriege ich jetzt halt von allen Seiten, die jetzt den ersten Teil gehört haben, ja, ihr müsst unbedingt The Glory gucken. Und,
ja. Und ja, genau, Black Knight, da hatten wir ja in der ersten Teil des Jahresrückblicks kurz drüber gesprochen. Das kommt dann auch mit da rein.
Falls es keine weiteren Einwände oder Einsprüche mehr gibt, möget ihr für immer schweigen und ich mache jetzt einfach weiter mit dem September. Der da ja nicht ganz so üppig war, zumindest von den Serien, die wir so ein bisschen zusammengetragen haben. Es gab Das Boot, Staffel 4, Die Simpsons, Staffel 34, American Horror Story hat eine neue Staffel, es war dann insgesamt die 12. Die Morning Show kam zurück mit einer 3. Staffel. The Walking Dead hat einen weiteren Ableger geschaffen namens Daryl Dixon. Und ich frage mich so langsam, was machen die denn da?
Ja.
Ich verliere so den Überblick und aber auch so die Lust, mich damit noch auseinanderzusetzen, weil, also sorry, was, ich habe mitbekommen, Daryl geht nach Paris oder irgendwie sowas. Wie macht er das mit seinem Moped?
Ja, ich habe auch leider total den Überblick verloren. Ich war so großer Fan früher und ab irgendeiner Staffel, die auch schon zweistellig war, war ich raus. Ich habe noch 4 The Walking Dead damals angefangen, auch relativ weit geguckt, aber dann auch zeitgleich mit aufgehört.
Also für mich fühlt sich das halt echt schon so wirklich nach Ausverkauf an. Wir haben nichts mehr irgendwie jetzt... Oder ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht ist das das neue Ding. Yellowstone hat auch alle 2 Wochen einen neuen Ableger. So. Oder Tyler Sheridan kommt mit alle 2 Wochen mit einer neuen Western-Serie um die Ecke. Aber ja, das Phänomen Walking Dead erschließt sich mir nicht mehr wirklich.
Nicht mehr, genau. Also wer guckt das denn noch? Dass es wirklich noch so viele Leute gibt, die das gucken, dass sich das anscheinend ja doch zu lohnen scheint, einen Ableger nach dem anderen rauszuhauen.
Ich schaue das noch und ich kann euch sehr viel dazu erzählen.
Oh. Das heißt, du guckst auch Daryl Dixon oder hast Daryl Dixon gesehen?
Ich habe Daryl Dixon gesehen. Wir haben sogar einen Podcast zum Auftakt gemacht und einen Podcast zum Finale. Also ich kann euch auch erzählen, wie Daryl nach Paris gekommen ist, nämlich mit einem Boot. Und ich muss euch auch sagen, also vielleicht nur ganz kurz, wir haben ja sehr viele Podcasts zu The Walking Dead gemacht, also zur Mutterserie. Bei den vielen Spin-offs dazwischen war ich dann irgendwann auch raus. Also ich habe das Finale auch gesehen und war natürlich auch am Ende sehr enttäuscht. Aber Daryl Dixon, 6 Folgen, Norman Reedus in Frankreich, ist wirklich sehenswert. Ich war selber überrascht, aber ich finde, sie haben es wirklich ziemlich gut hinbekommen.
Und
Sind relativ gute, auch französische Schauspieler, vor allem innen, mit dabei. Es sind so ein paar Nonnen, es wird gekämpft, es ist wie so ein Roadtrip, hat auch so ein paar, wird so ein bisschen angelehnt an The Last of Us auch, hat starke Last of Us-Vibes. Ich finde, es sieht besser aus. Es wird nicht mehr nur rumgestolpert im Wald und ist super langweilig, sondern die Zombies sind auch so ein bisschen anders in Frankreich. Es war überraschend interessant und ich würde sagen, jeder, der jetzt irgendwie sehr enttäuscht ist, weil er bei Walking Dead irgendwie komplett raus ist, schaut euch die 6 Folgen an. Also ich finde, die sind guckbar. Ist das jetzt in meinen Top 20? Nein, aber ich war positiv überrascht.
Dringendste Frage für mich ist, hört man Zikaden?
Moment, wieso hatte ich diese Diskussion denn irgendwo? Ich hatte neulich die Diskussion, ob es Zikaden irgendwo in verschiedenen Ländern gibt. Sorry, ich glaube, ich weiß es nicht, aber warum stellst du mir diese Frage?
Weil man in jeder Folge Walking Dead, die ich bisher gesehen habe, und ich habe es bis zur 8. Staffel gesehen, man hört immer diese Zikaden. Man hört immer im Hintergrund und dann noch irgendwelche Schlangen oder Klapperschlangen und sonst was. Und ich frage mich jedes Mal, ey, das kann doch nicht sein, dass dieses ganze Jahr über immer diese Viecher zu hören sind, beziehungsweise in jeder Stadt, in der du bist, hörst du immer die gleichen Hintergrundgeräusche bei Walking Dead. Und in anderen Serien war das auch, also in anderen Spin-offs ist mir das auch aufgefallen. Deswegen, immer wenn ich mal reingeguckt habe, fand ich immer dieselbe Hintergrundgeräuschkulisse.
Vielleicht ist es Georgia. Also ich glaube, wird es in Georgia gedreht? Aber ich glaube, ich weiß auch nicht genau. Wer weiß. Also da im Zikaden-Game habe ich wirklich keine Ahnung. Ich meine nicht, dass man die Zikaden in Frankreich hört. Aber wie gesagt, also es hat mich positiv überrascht, die Serie.
Ja, mich würde mal interessieren, also dafür würde ich mir die Serie dann auch ansehen, wie das denn eben in Frankreich ist, also in anderen Ländern. Wir sehen ja wirklich über diese dutzenden Staffeln halt immer nur die Zombie-Apokalypse in den USA und auch in vielen, vielen anderen Zombie-Serien und Filmen geht's halt immer um die USA. Und ich mag das ganz gerne mal zu sehen, wie andere Länder damit umgehen. Also gibt ja auch andere Serien, die dann aus England stammen. Aber ja, gerade im Walking Dead-Universum mal einen Blick aus USA herauszuwagen, würde mich interessieren.
Ja, und ganz ehrlich, die zweite Episode, wo dann sozusagen die Apokalypse in Paris ausbricht, ist super, der Anfang. Also nee, mir hat es überraschend, ich war positiv überrascht. Wie gesagt, es ist nicht in meinen Top 20, aber alte, sag ich mal, TVD-Fans, die noch nicht reingeschaut haben, schaut rein. Und jetzt im Februar kommt ja auch die Michonne und Rick-Serie endlich, also auch 6 Folgen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal so Walking Dead, wenn es so 6 Folgen eine Einzelgeschichte ist, in Anführungsstrichen, dass es dann vielleicht ganz gut werden könnte. Also ich freue mich irgendwie drauf jetzt auf Rick und Michonne und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das jemals sagen werde.
Ja, toll, Hannah. Ich habe gedacht, ich bin raus aus dem Game, jetzt hast du mich wieder reingezogen.
Same.
Vielleicht sind jetzt eure Erwartungen zu hoch, weil meine waren wirklich sehr, sehr low. Also geht mit niedrigen Erwartungen rein, aber...
Naja, ich gehe mit der Erwartung ran, guck mal an, ist nicht so schlecht, wie ich es vermutet habe.
Also ich bin ja Zombie-Fan, also dass ich es halt so lange liegen gelassen habe, lag halt daran, dass sich das so ein bisschen auserzählt hat. Ich hatte das Gefühl, jede Staffel passiert das Gleiche. Sie kommen irgendwo hin, nehmen was für sich ein, dann kommt eine rivalisierende andere Menschengruppe, gegen die müssen sie kämpfen. Zwischendurch kommt mal ein Zombie und tötet jemanden und dann machen sie sich da zu Hause und dann aus irgendeinem Grund müssen sie doch wieder weiterziehen. Das war so irgendwie, jede Staffel hat sich das wiederholt. Aber wenn du jetzt sagst, es passiert nochmal was ganz Neues, sie gehen mal ganz woanders hin, wäre für mich auch ein Grund, der mal wieder eine Chance zu geben.
Das Rad der Zeit, Staffel 2, eine Serie, von der ich gedacht habe, sie ist eigentlich nach Staffel 1 erledigt, hat dann doch eine Staffel 2 gekriegt. Ich weiß nicht, ich habe da nicht reingeguckt, Mel auch nicht. Hannah, du?
Ich habe in die zweite auch nicht mehr reingeschaut. Ich fand, die erste war schon teilweise schwer zu ertragen und ich bin wirklich ein großer Fantasy-Fan, aber ich hatte da echt, also gerade so was Set-Design und Dialoge und Writing angeht, hatte ich da doch starke persönliche Probleme einfach mit. Ich habe in die zweite noch nicht reingeschaut und ich kenne leider auch keinen, der die zweite gesehen hat. Also würde jetzt in meiner Bubble da irgendwie jeder drüber sprechen, hätte ich auch Lust. Ich habe Lust, dieser Story weiter zu folgen, aber irgendwie macht es mir Amazon sehr, sehr schwer mit seinen Fantasy-Adaptionen. Also ich habe es leider auch nicht getan. Mich würde interessieren, wie die zweite war.
Ja, vielleicht wird da irgendwann mal jemand etwas darüber berichten können. So, dann hatten wir für Netflix noch einen kleinen Überraschungshit namens Liebeskind. Das kam wohl relativ gut an bei Netflix.
Ja, war nicht schlecht.
Dann hatten wir bei Amazon noch The Continental from the World of John Wick. Kam wohl, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so stark wahrgenommen zumindest in meiner Bubble so, dass das groß zur Notiz genommen worden ist. Dabei muss ich sagen, fand ich das gar nicht mal so unanständig, denn das hat schon vom Production Value was hergemacht, das war halt in den 70ern angelegt, erzählt die Vorgeschichte des Hotelführers oder Inhabers, sagen wir es mal so, des Geschäftsführers. In den 70ern halt, es gibt viel Action, es gibt schon echt versierte Kampfszenen, hat eine sehr gute Härte, aber halt 3 Folgen, 90 Minuten, ist vielleicht auch etwas, was nicht so ganz gut konzipiert war. Und ist aber meiner Ansicht nach untergegangen. Dabei ist es, sag ich mal, für Leute, die sowas wie Gangs of London oder Banshees oder sowas mögen, eigentlich so, was den Härtegrad angeht, genau das, was man da gerne dran mag. Aber ja, wahrscheinlich war dann die Aufmerksamkeit für Generation V auf Amazon Prime dann doch etwas größer oder hat die davon irgendwie ein bisschen abgelenkt. Ich habe leider nicht weiter geschafft, aber ich habe ja mitbekommen, es gibt eine zweite Staffel und es kam wohl doch relativ gut an. Ich muss aber sagen, ich bleibe erstmal bei The Boys. Ja, das schiebe ich mal irgendwie, das snacke ich mal irgendwann zwischendurch vielleicht rein, aber das wird nicht unbedingt jetzt so, steht nicht so ganz dringend auf meiner Liste.
Aber es ist ein wirklich grandioses Spin-off. Also es hätte tatsächlich Potenzial gehabt, cheesy zu werden, ne? Also wir haben hier College Kids, ne, dass die dieses Compound V injiziert haben, also angehende Superhelden und Superheldinnen sind und eben auf dieser Schule lernen sollen, mit ihren Kräften umzugehen. Und ja, in der Hauptrolle haben wir Marie Moreau, die Blut manipulieren kann. Das ist erstmal eine eher so eklige Fähigkeit. Ne? Also sie schneidet sich in die Hand und dann geht da ihr Blut raus und das manipuliert sie und damit greift sie Leute an. Und ich stelle mir das so unangenehm vor. Also ja, jeder, der schon mal Blut abgenommen hat, weiß ja, wie sich das anfühlt. Und das ist so deine Fähigkeit. Sorry. Hätte ich gar keinen Bock drauf, Mann.
Aber der andere muss sich die ganze Zeit nackt ausziehen. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so die Fähigkeit wäre, auf die ich Bock hätte. So. Ja, aber Alvin meinte auch, Generation V ist ihm unerwartet hart ans Herz gewachsen und ich fand's ja auch nicht schlecht. Ich habe ja, wie gesagt, so die ersten 2 Folgen gesehen und ich fand es auch in Ordnung. Ich fand es auch von der Qualität her gut. Ich mag, dass es den dreckigen, harten Humor beibehält, ja, den auch die Boys ausgezeichnet hat.
Es ist halt genauso unhinged. So, ja. Ich weiß kein anderes Wort, es ist unhinged, die Serie.
Und dementsprechend, ich no hard feelings gegen Generation V. Also ich werde mir das mit Sicherheit nochmal irgendwann angucken. Wahrscheinlich dann, wenn ich jetzt nach vierte Staffel 4 irgendwie noch denke, ja doch, nee, da war jetzt die Lust zu groß. Mhm. Und das könnte mir so ein gutes Surrogat sein.
Ja, wobei ich würde es an deiner Stelle schon vor Staffel 4 gucken, weil ich glaube, dass das nicht ganz unwichtig ist. Ne? Am Ende von Gen V taucht nämlich auch Homelander auf.
Ja, aber weiß ich nicht. Wenn das jetzt wirklich relevant für Staffel 4 sein sollte, obwohl ich schon mich 3 Staffeln lang in The Boys investiert habe, dann muss ich sagen, finde ich das ein Move, der nicht ganz cool ist. So. Mhm. Also zwing mich nicht in eine Serie, die mich vielleicht nicht ganz so sehr interessiert wie deine Hauptserie. Wenn es, sag ich mal, eigentlich schon genug sein sollte, dass ich 3 Staffeln lang dir gefolgt bin, um jetzt auch die 4. Staffel gucken zu wollen. Also das ist so mein kleiner, vermessener Anspruch, den ich daran hege, aber das kann ja natürlich jede und jeder für sich selbst entscheiden.
Also was ich für mich selbst entschieden habe, ist, dass ich Generation V 8 Punkte gebe.
What?
Ja.
Ui.
Das ist mein Platz 3. Ja. Genau. Ich finde sowohl die Hauptstory spannend, also dass es darum geht, dass da unter der vermeintlichen Schule Experimente gemacht werden an den Kids, aber auch die ganzen Nebenstories, weil es sind natürlich trotzdem noch Teenies und die haben Teenie-Probleme. Es gibt Charaktere, die in ihre Geschlechterrolle hineinfinden müssen. Es gibt Charaktere, die mit Magersucht zu kämpfen haben. Natürlich spielen Drogen eine Rolle. Die Anerkennung der eigenen Eltern wird gesucht. Also das alles, aber mit The Boys Humor ist geil.
Ja, hast du dem noch was hinzuzufügen, Hannah?
Ich hatte auch super viel Spaß mit Gen V und wir haben auch einen Podcast aufgenommen letztes Jahr dazu und haben ihn, glaube ich, betitelt Golden Boy, der Superhelden-Spin-Off oder irgendwie so. Und das würde ich immer noch unterschreiben. Ich fand auch, es war hochgradig amüsant. Leider muss ich zugeben, dass mir so gegen Mitte, Ende so ich manchmal so Hänger drin hatte. Also gerade was du sagst mit diesen Forschungen an der Universität in The Forest, nee, The Woods, glaube ich, hieß es. Mhm. Das fand ich manchmal, also ich persönlich merkte, dass ich dann so ein bisschen abdriftete dabei und irgendwie aufs Handy guckte ab und zu. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich gebe dir sonst an allen Punkten recht. Ich fand, es war ein super Spin-off, der hätte auch so viel schief gehen können. Und es war hochgradig amüsant, hart. Manchmal blieb einem auch so der Mund offen, ne? Weil dann werden so bei manchen Sachen, die da passierten, ich finde diese Kräfte immer noch wahnsinnig kreativ. Ich freue mich und ich freue mich auch wahnsinnig jetzt in diesem Jahr auf die 4. Staffel Boys. Also großer, großer Fan, schaut Gen V. Ich glaube, es ist auf meinem Platz Nummer 11. Sorry.
Ach, schade.
Ja, so. Dann machen wir noch mal weiter im Oktober. Da hatten wir, ach, guck mal, es gab eine neue Lupin-Staffel.
Ja, charmant, aber kann man mal so gucken.
Ja, dann gab es The Fall of the House of Usher, Succession mit Horror, wie wir hier vielfach schon festgestellt haben.
Ja.
Gab es hier auch bei Badabinch eine Folge zu. Frasier kam zurück, Big Mouth kam mit einer weiteren Staffel, Fear the Walking Dead kam mit einer weiteren Staffel, Goosebumps. Pluto war eine Anime-Serie, die wir hier auch mal kurz angesprochen haben, die für einigen, ja zumindest Jubel in der Anime-Kultur, in der Anime-Gemeinde gesorgt hat, kam bei Netflix raus. Rick and Morty hat eine neue Staffel gehabt.
Ich wollte noch erwähnen, bei Rick and Morty Staffel 7 haben wir jetzt das erste Mal die neuen Synchronstimmen, weil Justin Roiland stand ja vor Gericht wegen häuslicher Gewalt. Er wurde freigesprochen, soweit ich das weiß, aber man hat sich trotzdem von ihm als Sprecher für Rick and Morty eben getrennt. Und ich würde sagen, man hört es kaum. Die haben wirklich ein Händchen bewiesen, was das angeht, da die neuen Synchronsprecher ranzuholen. Die machen das richtig, richtig, richtig gut.
Ja, also ich war auch erstaunt, als ich jetzt den Rick vor allem nochmal jetzt in der neuen Stimme gehört habe. Wenn man da nicht so genau hinguckt.
Ja.
Oder nicht genau hinguckt, aber nicht so genau hinhört, dann fällt einem das nicht um.
Wenn man es auch vielleicht gar nicht weiß.
Ja.
Ja, ich habe die Staffel geguckt, als ich krank war. Vielleicht noch ein witziger Funfact. Das sind sehr crazy Fieberträume, wenn man nebenbei einschläft.
Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne mal einen kurzen kleinen Shoutout machen für eine Serie namens Bargain. Bargain. Kam auf Paramount Plus raus, war eine koreanische Serie über ein, ja, kann man das jetzt schon sagen? Ich möchte eigentlich gerne, dass die Serie gesehen wird, weil das ist ziemlich fies. Also es geht um einen jungen Mann, der am Anfang der Serie in ein Hotelzimmer kommt und ja, sich mit einer jungen Frau verabredet hat und das läuft nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat. Und es wird noch viel, viel schräger, denn plötzlich befindet er sich nicht nur gefesselt auf einer Bahre wieder, sondern gleichzeitig ja, wird dieses Gebäude von einem Erdbeben arg erschüttert. Und das Ganze ist immer alles sehr in Plansequenzen bzw. in One-Shots gedreht. Hier und da sieht man natürlich die Übergänge, aber das soll alles über die 6 Folgen so suggerieren, dass es ohne Schnitt gedreht ist. Und was am Anfang, wie gesagt, wie so ein misslungenes Blind Date oder halt wie eine Abzocke beim Blind Date wirkt, wird noch so viel schwieriger und komplexer und hat mir ganz gut gefallen so. Und ja, ich persönlich muss nur eine Staffel oder eine Serie hier im Oktober hinzufügen. Das ist nämlich Loki Staffel 2, die mir allen Erwartungen zum Trotz echt gut gefallen hat und dann auch so gut gefallen hat, dass ich sie auf Platz 10 in meine Liste gepackt habe. Was halt unter anderem an der Chemie zwischen Owen Wilson und
Tom Hiddleston
liegt, was an der Geschichte zwischen eben den beiden Figuren Loki und Mobius liegt, aber weil ich auch finde, dass man sehr viel von den beiden Regisseuren Aaron Moorhead und Justin Benson zu spüren bekommt und weil ich finde, dass das hier trotz aller Irrungen und Wirrungen und Peinlichkeiten und Pannen im Marvel-Universum für sich stehen kann. Das ist ein schönes, kleines, rundes Ende, würdig für eben den Gott des Schabernacks, beziehungsweise jetzt den Gott der Geschichten. Und gleichzeitig aber auch, könnte man es auch in ein größeres Universum mit einbauen. Also ich finde, das haben sie tatsächlich sehr geschickt gemacht. Es ist für mich mit die geschickteste Marvel-Serie seit langem, obwohl da halt auch im Hintergrund so viel, ja, krumm und schief gelaufen ist. Und dass dabei noch etwas rauskommt, was mich sowohl persönlich irgendwie ein bisschen berührt, wie aber auch halt inszenatorisch einiges hermacht, verdient für mich einen Platz auf der Liste.
Bei mir ist ganz knapp rausgerutscht. Auf Platz 11 ist
ja,
sie.
Siehst du? Ja. Aber ist halt so die...
Ja, was für mich halt dann ausschlaggebend war, was mich ein bisschen gestört hat, war nämlich, dass Sylvie, die ja in der ersten Staffel so aufgebaut wurde, eigentlich gar keine große Rolle mehr gespielt hat, beziehungsweise eher nervig war für mich in der zweiten Staffel.
Ja. Ja, ey, kann ich nachvollziehen, kann ich wirklich nachvollziehen. Aber ich muss halt sagen, es ging ja jetzt nicht mehr um die Variationen unbedingt von Loki, sondern es ging
ja leider.
Ja, es ging halt jetzt mehr wieder um Loki. Und da ich halt nun eher der Marvel-Fan der älteren Schule oder Generation bin, hat mir das dann doch echt gut gefallen.
Genau. Loki fand ich nice. Ich fand fast schade, dass Owen Wilson und Hiddleston weniger Screentime hatten gefühlt, fand ich, als in der ersten Staffel. So hatte ich fast das Gefühl. Deswegen, also ich finde immer noch, es sieht fantastisch aus. Ich habe einfach nicht so viel Zugang zu diesem Ganzen, was da in Loki immer besprochen wird. Also hier mit dem The One Who Remains und auch mit der, wie heißt es, Mrs. Minute und Co. Also das sind einfach so Sachen, da habe ich wenig Zugang zu, deswegen bin ich da so ein bisschen raus. Ich finde aber, es sieht fantastisch aus und ich habe die 6 Folgen auch ziemlich weggeballert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde gerne noch einmal eingehen auf 4 Lessons in Chemistry. Der deutsche Titel ist, glaube ich, Eine Frage der Chemie, auch Apple TV Plus, mit Brie Larson in der Hauptrolle. Und ich habe die irgendwie ganz gern gesehen. Also spielt so in den, ich weiß nicht, 50er, 60er Jahren eine junge Frau, die irgendwie eine Chemikerin ist, ihren Job verliert und dann so als Köchin, so TV-Köchin irgendwie Karriere macht. Ist jetzt nicht ein Must-See, auf gar keinen Fall. Ich fand aber Brie Larson erstaunlich gut, obwohl ich sie auch nicht so sehr mag. Ich finde auch nicht, dass sie die beste Schauspielerin ist. Komischerweise hier als so sehr fast autistische Chemikerin, finde ich, hat das irgendwie sehr gut funktioniert. Sieht auch natürlich fantastisch aus, weil Apple hat ein bisschen Liebe, ist auch ein bisschen traurig. Keine Ahnung. Ich habe die ziemlich weggesnackt. Also wenn man da so ein bisschen Zugang hat zu solchen Geschichten, auch gerade so mit Frauen und Emanzipation, also ich hatte meinen Spaß. Und ich möchte noch eine kleine Lanze brechen für Babylon Berlin Staffel 4. Ich war nach der dritten irgendwie ausgestiegen und bin jetzt auch nicht der größte Babylon Berlin Fan. Die vierte war aber wieder erstaunlich gut. Und ich finde, da kann man auch reingehen, wenn man vielleicht die dritte gar nicht gesehen hat. Und war wirklich positiv überrascht, wie viel Spaß wir hatten mit Babylon Berlin, vierte Staffel.
Ist es dann ein abgeschlossener Fall, so gesehen?
Na gut, es sind immer noch wahnsinnig viele Handlungsstränge, die so alle zusammengehen. Also es geht ja auch weiter, also so richtig abgeschlossen, also anthologiemäßig, nein, ist es nicht. Es geht ja immer jetzt weiter auf, ne, was da kommt, ne?
Okay.
Und wie gesagt, es ist wirklich gut, die vierte Staffel. Ich fand sie sogar besser als die zweite und auch besser als die erste. Hat mir sehr, sehr überraschend gut gefallen. Und dann bin ich eigentlich auch durch mit dem Oktober. Ich glaube, Bodies war noch sehr erfolgreich auf Netflix, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Mhm. Die Abrufzahlen waren aber sehr, sehr gut.
Ja, ich fand die auch nicht schlecht.
Was ist denn da das Geheimnis? Also was glaubt ihr, warum war, weil das wäre nämlich so der letzte Punkt für Oktober, auf den ich jetzt noch gekommen wäre. Warum war Bodies so erfolgreich? Was hat das so, ja, an die Spitze oder beziehungsweise so in die Toplisten? Das hielt sich ja hartnäckig in der Top-10-Liste von Netflix, oder?
Das ist eine gute Frage. Es fängt ja an, also es geht um vier Ermittler bzw. Ermittlerinnen, die jeweils eine Leiche finden in der Long Harvest Lane in London. Und es ist immer dieselbe Leiche in derselben Lane, aber immer so mehrere Jahre auseinander. Also ich kann dir gerade nicht mehr genau die Jahreszahlen sagen. Und ja, es ist halt einerseits ein Krimi, ne, weil die wollen ja rausfinden, was es ist. Andererseits hast du da aber auch diese Science-Fiction-Elemente. Kann schon sein, dass das eine größere Zielgruppe anspricht.
Also, wie gesagt, es kam für mich aus dem Nichts und war dann plötzlich echt über mehrere Wochen in dieser Top Ten und ich habe mir gedacht, was ist das? Und dann auch.
Man kann es gut weggucken, es ist relativ spannend. Also, ne, es wird vorgeschlagen bei Netflix, du klickst mal drauf und bleibst aber direkt dran hängen. So war es bei mir, genau so war es bei mir. Ja.
Why not?
Ich wollte noch eine Serie erwähnen, die ich vorhin vergessen hatte. Ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, und zwar Beckham. Wir haben ja teilweise auch über Doku-Serien geredet. Du hattest Arnold erwähnt im ersten Teil. Beckham vielleicht noch so einfach, fand ich, war auch so ein Überraschungshit. Natürlich auch sehr viele Memes. Und war auch überraschend, fand ich, amüsant. Ich bin jetzt keine große Fußball-Lady, aber kann man wirklich gucken. Ist jetzt nicht sonderlich kritisch oder so, aber war wirklich gut produziert, toll geschnitten. Alle Leute waren irgendwie da. Amüsante Kurzdoku, auch bei Netflix.
Auch da, die habe ich auch noch auf der Watchlist, da habe ich auch bisher nur den Anfang geguckt und mich interessiert da halt mehr das Sportliche als das Private, aber ja, ich habe auch schon mehrfach mitbekommen, dass es schon sehr unterhaltsam sein soll und ich glaube auch unter einem allzu ernsten Aspekt sollte man das gar nicht betrachten, sondern einfach so ein bisschen Gossip, Lifestyle interessiert sein, ich glaube dann geht es schon ganz gut.
What car did you drive?
Ja.
Ich glaube, das haben alle gesehen, auch die, die nicht die Doku gesehen haben, den Ausschnitt.
Aber das reicht ja, ne? Also das ist dann halt natürlich schon viral genug, um, sag ich mal, Aufmerksamkeit zu generieren. So, dann kommen wir doch in November und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe nur noch eine Serie, die bislang noch nicht erwähnt worden ist von meiner Top-Liste.
Meine ist durch.
Deine ist durch?
Ja.
Ja, wie gesagt, bei mir ist noch eine Serie und die kommt jetzt im November. Vorher kommen aber noch ein paar andere Serien, unter anderem das, was du so gerne magst, das Lazarus-Projekt ging weiter.
Mhm.
Ich hoffe, ich kann auch noch reingucken, weil du hast mich da so ein bisschen mit angefixt. Ich fand die Idee ja schon nicht schlecht, die da aufgezogen.
Von so einer Art Speicherpunkt, auf die man die Welt zurücksetzen kann.
Genau, und eine Organisation, die dahinter steckt, die das natürlich jederzeit kontrolliert.
Ja. In der zweiten Staffel sind sie in so einer dreiwöchigen Zeitschleife gefangen. Ist auch spannend, wie sie da rauskommen.
Time Loops, immer gern genommen. Dann hatten wir, ja, The Crown ging weiter. Frau Debicki hat ja jetzt den Golden Globe, glaube ich, dafür gewonnen, dass sie Prinzessin Diana so gespielt hat, so gut gespielt hat. Wobei ich mich halt frage, wie haben sie das gemacht? Frau Debicki ist eine riesengroße Frau. Also die ist halt einfach wirklich groß. Und ich könnte mir vorstellen, da war es schwer, einen Prinz Charles zu finden, der größer ist als sie, damit es sich das nicht so komisch anfühlt, oder? Ich weiß nicht, habt ihr The Crown gesehen?
Nee.
Ich habe nur drei, vier Staffeln gesehen. Ich muss noch aufholen. Aber genau das habe ich mich auch gefragt. Becky ist, glaube ich, 1,85 oder so. Die ist wirklich groß und ich bin jetzt keine kleine Frau. Was mich nur gestört hat, war, ich hätte so gern die Szene gesehen mit dem Revenge-Dress. Und ich habe von einem Freund gehört, der sehr großer Crown-Fan ist, dass es ungefähr nur so eine Sekunde drin vorkommt. Und dann dachte ich so, oh nee, okay, vielleicht hole ich nicht nach.
Ja, dann gab es Squid Game The Challenge, eine Real-Life-Serie, eine Real-Life, sag ich mal, Sportspielshow anhand oder angelehnt eben an die, an das koreanische Erfolgsprodukt. Fargo Staffel 5.
Großartig. Großartig, ja? Wirklich. Also ich habe leider ein bisschen später erst reingeschaut. Ich glaube, das Finale ist noch nicht gelaufen. Ich glaube, wir sind gerade in der 9 oder so in Deutschland und US. Zeitgleich bei Magenta. Und ich will jetzt keine Werbung machen, aber wir haben ja schon andere Sender auch genannt. Und es ist wirklich wieder gut. Ich habe die 4. ausgelassen, nicht gesehen. Aber die 5. Staffel, Jon Hamm, Juno Temple, wirklich interessant. Auch ein bisschen hart natürlich, wie Fargo auch öfter sein kann. Aber ich bin all in und wir werden, glaube ich, auch nächste Woche einen Podcast zu machen. Also wenn ihr mal Lust habt, auch nochmal reinzuhören. Erstaunlich gut. Fargo. Es ist back, würde ich sagen.
Okay. Ich habe ein bisschen die Lust verloren, so mit Staffel 3. Die ersten beiden hatte ich noch gesehen. In der 3. hat es mich dann irgendwie verlassen, sodass ich halt bislang nicht mehr wirklich Interesse dran gehabt habe.
Same.
Und
bei mir genau gleich, aber ich glaube, man kann auch die 4. dann, also ist ja Anthologie und deswegen, also wenn ihr mal richtig wieder Lust habt, auch so, ist auch sehr langsam, aber gut langsam und ist gut.
Gut. Ja, Discounter Staffel 3, habe ich gehört, soll nicht mehr ganz so stark sein wie die ersten Staffeln, obwohl alle sagen, ey, es ist eigentlich schon eine überraschend starke Serie.
Ich habe es noch gar nicht gesehen, aber ich habe so Bock. Ich kriege in letzter Zeit ständig auf Social Media irgendwelche Clips von Discounter und ich lache mich jedes Mal kaputt und ich muss es echt unbedingt gucken.
Der Marc Hosemann ist aber halt einfach auch echt geil. Der ist wirklich, ich liebe diesen Schauspieler, ich finde den toll. Ich kenne kaum irgendwie eine Rolle, wo er mich bisher richtig genervt oder gestört hat, so. Deswegen, ich habe auch nur die erste Staffel gesehen, aber ich glaube, ich muss mal ein bisschen weiter gucken, weil das kann man so richtig, das ist so Scrubs-mäßig, das kannst du so nebenbei, ne, lass du mal kurz drüber, aber trotzdem irgendwie musst du, glaube ich, nicht so ganz hardcore am Ball bleiben.
Und schöner Hamburg-Content übrigens.
Ja. Scott Pilgrim Takes Off hat auch für ein bisschen Wirbel gesorgt, weil viele dann doch irgendwie irritiert waren, dass es nicht so war, wie es ist. Beziehungsweise wie das ist, was sie halt aus der Vergangenheit kennen.
Das haben sie sehr clever gemacht, weil die erste Folge ist nämlich genauso wie Comic beziehungsweise Film. Und erst am Ende der ersten Folge wird es dann plötzlich anders.
Tja, das ist wahrscheinlich dieses He-Man-Phänomen, was sie mit Masters gemacht haben, wo alle gedacht haben, ja geil, Masters kommt zurück und das ist ja gar nicht so, wie wir das eigentlich haben wollten.
Naja, aber was, ich meine, es gibt die Comics, es gibt den Film. Warum sollten sie in der Serie nochmal exakt die gleiche Geschichte erzählen? Ist doch total spannend, dass sie sich da was Neues überlegt haben und es dann quasi bei Scott Pilgrim ab Folge 2 nicht mehr um Scott geht.
Weil der Film nicht ganz wie die Comicreihe war.
Ja.
Und man immer schon ein bisschen an dem Film kritisiert hat, dass er nicht ganz wie die Comicreihe ist. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das Ganze als Animationsserie darzustellen. Diese Comicreihe, die so sehr geliebt wird. Da kann ich schon die Enttäuschung verstehen, wenn man halt sagt, wir könnten eine Scott Pilgrim-Serie an und man freut sich drauf, das jetzt auch mal als animierte Serie zu sehen und dann ist es halt eben nicht.
Aber es ist ja auch eigentlich schon auch für die Leute, die die Comics gelesen haben beziehungsweise den Film gesehen haben. Weil da gibt es ja so ein paar Meta-Folgen es gibt so eine Meta-Geschichte in der Serie, in der dann halt der Film gedreht wird. Von einem Regisseur, der übrigens heißt Edgar Wrong.
Ah.
Nicht Edgar Wright.
Ja, ey, ich bin da raus aus der ganzen Diskussion. Ich habe nur mitbekommen, dass es eine Diskussion gab. Und ich werde mir das bestimmt auch nochmal irgendwann angucken, aber ich sag mal so, im November, da gab es andere Animationsserien, die mich mehr interessiert haben, wie zum Beispiel Invincible Staffel 2. Und ja, es gab auch eine Staffel von For All Mankind, Staffel 4, die habe ich natürlich wieder mal ignoriert. Aber eines Tages, Hannah, eines Tages machen wir den großen For All Mankind Recap.
Auf meiner Liste ist es auch, dann darf ich auch zum Recap kommen, ja.
Guck mal, seitdem du das erste Mal mit uns diesen Jahresrückblick gemacht hast, seitdem du das uns irgendwie, sag ich mal, schmackhaft gemacht hast. Ich habe es ja nicht vergessen. Ich habe es immer noch auf der Liste. Ich schäme mich immer noch dafür. Es ist ein riesengroßer schwarzer Fleck auf meiner blütenweißen Serienweste. Und nein, ich nehme es mir fest vor.
Ich habe es anscheinend nicht schmackhaft genug gemacht.
Doch, hast du. Aber, sonst würde ich ja nicht heute noch drüber reden.
Aber ich muss gestehen, ich habe die vierte auch nur zwei Folgen bis jetzt gesehen, weil ich wollte sie am Stück gerne gucken. Und dann ging sie, glaube ich, das Finale ging über irgendwie Weihnachten. Also ich habe noch nicht weitergeschaut als zwei Folgen der vierten Staffel. Deswegen ist auch dieses Jahr For All Mankind leider nicht in meiner Topliste. Verzeiht.
Ah,
also ich muss auch noch ein bisschen nachholen, aber ja, wenn ihr irgendwann mal aufgeholt habt, dann können wir nochmal sprechen.
Gut. Dann gab es noch Monarch, Legacy of Monsters, die einzige Apple-Serie, an der ich wirklich brennend interessiert war. Und ich muss sagen, ich habe leider immer noch die letzten beiden Folgen nicht gesehen.
Same.
Ja. Aber mir hat das gefallen. Mir hat das gefallen. Ich sehe es nicht als die große Serienkunst an oder so.
Ja.
Sondern es war einfach mal, hey cool, ich habe so eine Art, so eine halbe Godzilla-Serie. Ich meine, ich bin auch nicht mit dem Anspruch angegangen, dass ich jetzt so viel von Godzilla sehen werde, weil die Serie heißt Monarch.
Ja, und es geht halt auch mehr dann darum, wie die Organisation Monarch entstanden ist.
Genau, und das habe ich mir eigentlich jetzt auch gedacht. Und trotzdem fand ich es schön, wie Godzilla hin und wieder eingebunden wurde bislang oder halt welche anderen Monster da auftauchen. Und ich muss sagen, ich mag gerade die Geschichte in der Vergangenheit.
Ich auch, ja.
Ja, die finde ich echt cool, wenn sie da irgendwelche Kriegsschiffe im Dschungel finden und dann attackiert werden zum Beispiel oder halt auf irgendwelche Bikini-Atolls reisen.
Und wie dann genau diese beiden Sachen, die du gerade angesprochen hast, wiederum in den Filmen zu finden sind.
Genau, genau. Also dementsprechend, ich konnte mit Monarch wirklich gut leben, aber es war jetzt nicht irgendwie etwas, was mich völlig begeistert hat. Und beziehungsweise fehlt mir halt noch das Ende. Deswegen wäre es unfair, diese Serie mit aufzunehmen, wo ich sie noch nicht gesehen habe, um ein abschließendes Urteil zu fällen.
Ja, und krass erfolgreich auch, ne, bei Apple TV Plus. Also
ja, gehört mit zu den 10 erfolgreichsten, 10 meistgestreamten Serien in Amerika letztes Jahr. Finde ich gut, freut mich. Freut mich. Aber noch mehr freut mich die Ankündigung einer zweiten Staffel von Blue Eye Samurai, was am 3. November auf Netflix mit der ersten Staffel erschienen ist. Und ja, auf meiner Liste dann doch Platz 1 belegt.
Nice.
Ich war wirklich überrascht von dieser Serie. Sie kam für mich aus dem Nichts. Sie bedient sich nicht der üblichen Anime-Stilistik oder Anime-Grafik. Sie erzählt eine Rachegeschichte, eine schon fast klassische Rachegeschichte, allerdings ja mit eben einer Frau, die nicht zeigen, also die nicht nur zeigen darf, dass sie eine Frau ist, sondern die auch halt ihre Augen verstecken muss, weil sie halt blauäugig ist und dementsprechend in Japan als Teufel gilt oder als Aussätzige. Und ihre Rachegeschichte wird jetzt halt hier geschildert in einer, ja, weiß ich nicht, Mischung aus Zeichen, also westlichem Zeichentrickdesign und östlichem Zeichentrickdesign und mit einem erwachsenen Anspruch und wirklich furios sowohl konzipierten, choreografierten, als aber auch dann halt eben in Szene gesetzten Kämpfen mit einer Härte, mit einer vernünftigen, sag ich mal, mit einem vernünftigen Umgang mit Sexualität, und halt eben mit Figuren, die mir alle nach und nach irgendwie entweder im Interesse gestiegen sind oder eben ans Herz gewachsen sind. Wie halt vor allem die Hauptfigur, der Blue Eye Samurai. Und ich war wirklich hin und weg. Ich finde diese Serie einfach fantastisch. Und das Einzige, was ich wirklich hart an ihr kritisieren kann, ist halt einfach das Ende, das mir sagt, es geht noch weiter. Ja. Weil ich will halt, dass es weitergeht und ich hoffe, das dauert nicht zu lang, weil das ist schon, glaube ich, auch keine unaufwendige Serie gewesen. Und ich bin wirklich nahezu begeistert, dass man hier eine Zeichentrickserie für Erwachsene hinbekommen hat, die mich so, also auf allen Ebenen anspricht, von den Farben, dem Design her, von der Inszenierung her, von der Härte her, von den Themen her, von den Figuren her, von der Welt her, also das war für mich ein absoluter Win-Win auf allen Ebenen so. Und das hat mich echt sehr, sehr, sehr gefreut. Ich habe das Ding durchgesuchtet, so schnell ich halt irgendwie konnte. Und deswegen steht Blue Eye Samurai bei mir auf der 1.
Super, Daniel. Ich hab's auf der 4. Ich finde Blue Eye Samurai ist so ein bisschen das Arcane aus diesem Jahr. Auch so, hatte niemand auf der Liste und fand ich auch einfach fantastisch. Ich möchte noch einmal eine Lanze brechen, auch für Episode 5. Das war die Kabuki-Folge. Und ich finde, das ist eine so unfassbar gut geschriebene Episode mit so drei verschiedenen fast Zeitebenen, vielleicht sogar einer vierten, wenn man möchte. Ich fand, es war fantastisch. Ich gebe dir recht, ich finde, es war ein harter Cliffhanger am Ende. Und ich habe die News sehr gefeiert, als das eine zweite Staffel bestellt wurde. Und jeder, der auch nur ein bisschen Zugang hat zu Animation, schaut rein. Es ist super.
Also es ist jetzt dank euch auf jeden Fall ganz oben auf meiner Watchlist. Mit dem kleinen Haken, dass ich Cliffhanger wirklich hasse.
Ja, da wird schon eine Geschichte so ein bisschen zu Ende erzählt.
Okay.
Aber man merkt halt schon von Anfang an, dass es eigentlich niemals innerhalb dieser, ich glaube, was ist es, 10 Folgen? Dass es niemals innerhalb dieser 10 Folgen schon zu Ende sein kann. So, ja.
Na gut, ich guck's mir an und wenn der Cliffhanger mich zu sehr ärgert, dann kriegst du es nochmal zu hören von mir.
Ja, also ganz große, ganz, ganz große und ganz viel Liebe für Blue Eye Samurai. Ich finde auch toll, die beiden Macher, ich glaube, die sind ja liiert miteinander, wie die das gestaltet haben, dass man da so merkt, wer jeweils so einen Einfluss gehabt hat, dass sie aber halt auch zu einer professionellen Schwertkämpferin und Stunt-Choreografin hingegangen sind, die dann halt diese Kämpfe, die in der Serie stattfinden, choreografiert und durchgetaktet hat, um zu sagen, pass auf, so und so müsst ihr es machen. Und die ist dann am Ende wohl auch hingegangen und hat den Grafikern gesagt, pass auf, aus der Perspektive und aus der Perspektive und hier so und so sieht der Move aus
nice.
Und so. Und das finde ich halt, merkt man, ey, es gibt in jeder Folge mindestens, gibt's eine richtig geile Kampfszene, wo ich sage, ja, da können sich auch Realfilme mal eine Scheibe von abschneiden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, also ich kam aus dem Nix und ja, gebe ich dir recht, Hannah, das ist so das Arcane von diesem Jahr. Und ich bin dankbar, dass auch ich von diesem Virus erwischt worden bin.
Ich möchte noch zwei Serien erwähnen im November. Du bist einmal rübergegangen Invincible Staffel 2. Ich habe sie in meine Top 10 reingenommen, obwohl sie halbiert wurde von Prime, was ja immer extrem nervig ist. Gerade bei Prime nervt das irgendwie besonders viel. Ich habe sie trotzdem auf meinen Platz 7 gepackt, weil ich finde Invincible wahnsinnig gut. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich hatte sie auch die erste Staffel damals in meinen Top 10. Und ich finde es so schade, dass die irgendwie bei Amazon so immer so ein bisschen untergeht, habe ich das Gefühl. Ich finde, sie machen wenig Werbung. Yeah. Es war selbst bei mir nicht irgendwie auf meiner Startseite, wo ich dachte, Jungs, ihr wisst doch irgendwie aus meinem Algorithmus, dass ich die erste Staffel auch weggeballert habe. Packt mir doch irgendwie die zweite rein, wenn sie da ist. Also ich verstehe das nicht. Deswegen hier nochmal Invincible. Schaut rein, wenn ihr auch harten Serienstoff mögt. Wenn ihr auch Boys vielleicht mögt und Invincible noch nicht geschaut hat, es ist so ein bisschen die ähnliche Kerbe, schaut rein. Ich fand die zweite auch fantastisch, freue mich sehr auf den zweiten Teil, der jetzt im ersten Quartal 24 auch rauskommen soll. Invincible, bitte mir lieber. Und noch eine Serie möchte ich erwähnen.
Geh ich mit.
Die hattest du gar nicht auf deiner Liste. Die habe ich noch in meine Top 10 gepackt, weil ich finde auch, wir reden manchmal zu wenig darüber. Eine deutsche Serie, die mich auch sehr überrascht hat, und zwar Deutsches Haus. Das ist die zweite Originalserie von Disney Plus in Deutschland und ist von Annette Hess, die manchen deutschen Seriengucker vielleicht auch bekannt ist aus Weißensee und Kudamm. Also eine Frau, die auch wirklich schon viele Serien als Showrunnerin irgendwie begleitet hat. Jetzt hatte sie bei Deutsches Haus die komplette Macht angeblich. Und ich finde, man merkt es. Es sind 6 Folgen. Ich habe die weggebinged, was ich für eine deutsche Serie sehr ungewöhnlich finde, weil so bingeable, finde ich, sind sie meist nicht. Hartes Thema, es geht um die Auschwitz-Prozesse, also wirklich sehr, sehr hartes Thema. Aber ich finde, Hess und die anderen Autorinnen haben das wahnsinnig gut hinbekommen, natürlich einen so harten Stoff rüberzubringen, der aber auch in Anführungsstrichen, also nicht, dass es nicht nur hart ist. Weil ich glaube, Annette Hess hat es auch selber im Interview gesagt, dann schaut man es ja auch nicht. Also ist ja auch ganz logisch. Und wir folgen halt einem jungen Charakter, einer jungen Frau, die halt als Übersetzerin bei diesem Prozess arbeitet. Und er ist natürlich auch toll besetzt, also Anke Engelke, Iris Berben, die üblichen Verdächtigen auch so ein bisschen, auch ein paar unbekanntere Gesichter. Und ich muss gestehen, ich bin danach echt einen ganz schönen Deep Dive gegangen und fand es wirklich gut. Und auch nochmal das Thema Cliffhanger, das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch, aber Deutsches Haus hat sehr, sehr gute Cliffhanger, sodass du wirklich weiterschaust, die nächsten Folgen. Und ich fand, es war eine wirklich gute, sehenswerte deutsche Serie. Wenn ihr Disney Plus habt, schaut mal rein.
Also sie ist auch bei dir in der Top-Liste?
Ja, sie ist auf meinem Platz 10.
Ja, da bin ich froh drüber. Ich habe ein bisschen damit drauf gehofft, dass du die drin hast, weil ich auch schon von vielen Leuten mitbekommen habe. Steven hat mir auch sehr oft erzählt, dass er die gut findet und dass er die halt echt wirklich weggesuchtet hat. Ich habe sie halt leider bislang nicht gesehen, aber jetzt habe ich gerade gestern den Zone of Interest gesehen. Das ist der neue Film von Jonathan Glazer mit Sandra Hüller auch in der Hauptrolle, die hier die Ehefrau von Rudolf Höss spielt, dem ehemaligen Leiter von Auschwitz. Und deren Leben im Haus neben dem Konzentrationslager wird da geschildert. Und deswegen bin ich jetzt doch nochmal an Deutsches Haus stärker interessiert. Und ich hoffe, ich kann mir das demnächst auch mal nochmal reinziehen. Aber 6 Folgen klingt jetzt auch nicht unbedingt nach viel. Also ich bin dankbar für jede Miniserie, die so ein bisschen auch dann Spannung und Sog generiert. Aber ich habe, wie gesagt, schon vielefach mitbekommen, dass das echt sehr gut angekommen ist. Es hat ja auch schon ein paar Preise gewonnen und so. Und es freut mich auch, dass Disney da, sag ich mal, einer deutschen Serie zu einem bisschen Schub verhelfen konnte, beziehungsweise überhaupt erst möglich machen konnte, dass so eine Serie vielleicht realisiert wird, die andere Sender vielleicht gar nicht erst angefasst hätten.
Nur ganz kurz noch, im November kam noch A Murder at the End of the World.
Aber auch ein Hit, ne?
Ich habe da auch halt tatsächlich mehr von erwartet, weil das halt wirklich so beworben wurde und ich dachte, boah, da kommt jetzt ein Knaller. Und die hat mich in den ersten 2 Folgen verloren, weil ich die irgendwie total verwirrend fand. Also die Sprünge zwischen Vergangenheit und Gegenwart waren sehr willkürlich und ich konnte der Geschichte nicht so ganz folgen.
Hm, okay. Ich habe nur mitbekommen, dass die schon sehr beliebt ist.
Ja, ist eine Murder Mystery mit Emma Corrin und Clive Owen. Und ich weiß nicht, vielleicht gebe ich da nochmal irgendwann eine zweite Chance.
Ja, so wie ich Doctor Who, mit dem ich jetzt in den Dezember einleiten würde.
Ach schön, ja.
Denn wir hatten schon eine Folge zum Doctor Who Spezial, das im November erschienen ist. Und ja, jetzt der Dezember wird in unserer Liste hier ziemlich viel von Doctor Who dominiert. Bevor wir darauf eingehen, noch kurz, es gab eine zweite Staffel von Welcome to Wrexham, eine Doku-Serie, die auch sich sehr großer Beliebtheit jetzt, sag ich mal, erfreut, die es echt geschafft hat. Archer, Staffel 14. Es gab eine neue Staffel von What If. Und dann gab es endlich die Percy Jackson-Serie auf Disney Plus. Die habe ich allerdings noch nicht gesehen. Also ich muss sagen, im Dezember, alles, was da neu rausgekommen ist, hat mich entweder nicht so wirklich interessiert oder wie Emily in Paris, Staffel 4. Oder
Daryl Dixon in Paris.
Oder ich kam halt noch nicht dazu, wie eben im Falle von Reacher, weil da hätte ich gerne reingeguckt oder da, beziehungsweise da möchte ich gerne reingucken. Ich mochte die erste Staffel. Aber ich muss jetzt sagen, hier für den Dezember bin ich dann auch tatsächlich raus, was irgendwie Erwähnungen angeht. Da war nichts mehr dabei, das ich gesehen habe, wo ich noch sagen könnte, das müsst ihr euch unbedingt reinziehen oder das fand ich ziemlich geil. Also dementsprechend überlasse ich euch gerne das Feld für den Dezember.
Mir ging es ähnlich im Dezember wie Daniel. Ich habe auch, wie ist der Dezember auch immer so stressig und so voll, dass ich da auch wirklich nichts Neues gesehen habe. Vielleicht noch Reacher zu erwähnen, einfach weil das wahnsinnig erfolgreich ist. Also die Abrufe von Reacher sind immer crazy town. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, aber auch die zweite kam natürlich raus. Und ja, also Reacher-Fans da draußen, ich finde, wenn man halt auf so eine Art von Serien steht, kann man sehr viel Spaß haben. Ich habe die auch relativ nebenbei irgendwie weggeguckt. Ich finde es manchmal ein bisschen witzig bei Prime, dass viele Serien, finde ich, so ähnliche Cover haben. Kräftiger Dude da auf einem Cover, alles ein bisschen dunkel und so sehen irgendwie 3, 4, 5 Serien aus. Aber wie gesagt, also finde ich, kann man auch gut wegknuspern.
Also mir ging es ein bisschen anders als euch. Ich habe im Dezember relativ viel geguckt.
Ja, Doctor Who.
Ja, du hast es ja schon eingeläutet mit den Doctor Who Specials. Es kam neben den 3 Specials auch noch das Christmas Special raus. David Tennant, der 10. Doktor, kommt zurück für diese 3 Specials. Hat an der Seite einen der Fan-Favorite Companions, Donna Noble. Wirklich tolle, tolle Special-Folgen. Und die dann darin gipfeln, dass eben in dem 3. Special Tennant sich regeneriert und zu dem neuen Doktor wird, ein Shuti Gatwa. Und der dann eben auch im Christmas Special den Doktor memt. Und das sind wirklich tolle Folgen und wirklich tolles Christmas Special, was auch Lust auf mehr macht und Lust auf die kommende Doctor Who Staffel mit Nshuti Gatwa. Ich habe aber auch zum Beispiel in Percy Jackson reingeguckt.
Ja, und wie ist?
Mir gefällt's. Ich habe aber auch die Filme nicht gesehen und die Bücher nicht gelesen. Sie waren lange auf meiner To-Do-Liste, sowohl die Filme als auch die Bücher. Und als dann die Serie kam, dachte ich, ja, guck ich einfach halt die Serie jetzt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum mir die Serie gefällt. Weil ich habe schon gelesen, dass Fans der Filme da Kritik haben, dass auch Sachen anders sind wieder als im Buch natürlich. Aber ja, mir als unvoreingenommene Serienguckerin gefällt es sehr. Ich finde es spannend. Ich finde, die Kids machen das auch gut. Man erkennt natürlich, dass es eine Serie ist oder halt eben die Geschichte, die sich an Jugendliche richtet. Da sind so die ein oder anderen Sachen, wo man dann vielleicht ein bisschen die Augen rollt. Aber ja, das muss man verschmerzen. Es ist eben, man ist eben nicht die Zielgruppe.
Ey, wenn ich das schon höre, Fans der Filme beschweren sich über die Serie. Leute, guckt euch die Filme bitte nochmal an und dann guckt euch vor allem, ich glaube, es ist Pierce Brosnan als Centaur, wenn er das erste Mal angeritten kommt und seine Mähne so einmal richtig schön wallen lässt. Ja, und dann erzählt mir bitte nochmal, dass das irgendwie ja, wert ist, es zu verteidigen.
Nee, ja. Ach. Ansonsten habe ich noch geguckt Carol and the End of the World. Zeichentrickserie. Es geht darum, dass in knapp 7 Monaten ein anderer Planet mit der Erde kollidiert und dann natürlich sämtliches Leben auslöscht und wie eben die Menschheit damit umgeht. Im Zentrum Carol, eher bieder, die anders als viele andere nicht die letzte Zeit damit verbringt, Party zu machen, die Welt zu bereisen, sondern in ein Bürogebäude geht und dort arbeitet. Und dieses Bürogebäude nennt sich The Distraction. Also die Ablenkung, die Beschäftigung von dem, was draußen eigentlich passiert. Und man trifft andere Charaktere wie ihre Schwester oder ihre Eltern, die aber total auf diesem Film sind, jetzt nochmal alles ausnutzen zu wollen, die Reisen. Die Eltern sind auch ganz, ganz skurrile Charaktere, die ganze Zeit nackt rumlaufen. Also jede Szene mit den Eltern sind sie nackt.
Okay.
Ja, also es ist eine schöne Serie. Der Animationsstil ist vielleicht auch für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig, aber der hat schöne Details. Also zum Beispiel beim Kopfschütteln so ganz leichte Bewegungen der Augen oder wenn im Auto was liegt und das Auto ruckelt und wie das so ganz leicht sich bewegt und verschiebt. Das sind total schöne Details, auf die man mal achten kann, wenn man sich die Serie anguckt.
Ey, ich finde auch animationstechnisch dieses Jahr, also letztes Jahr, das fand ich schön. Wir hatten eine schöne Vielfalt. Wir haben sowas wie Blue Eye Samurai, wir haben sowas wie Invincible, wir haben sowas wie, was du jetzt gesagt hast, wir haben, also Carol and the End of the World, wir haben die klassischen Vertreter so, also Solar Opposites habe ich vorhin noch gesehen. Also es ist eine Menge, also es ist schon eine schöne Vielfalt da.
Wir haben auch die Pokémon Concierge, eine Stop-Motion-Serie zu Pokémon, die wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Also die ist ganz kurzweilig, 4 Folgen, 15 Minuten, total süß animiert, also eben Stop-Motion. Die Texturen, die Oberflächen von den Pokémon, richtig toll. Also
4 Folgen. Ich ziehe mir mal mit meiner Tochter, glaube ich, 1, 2 rein. Die braucht was Neues.
Die ist auch relatable für Erwachsene. Also der Hauptcharakter, der neigt so dazu, alle Sachen zu überdenken, so overthinking. Und wie sie dann in diesem Pokémon-Ressort, wo sie jetzt Concierge ist, lernt, das loszulassen. Und
guck mal.
Im Abspann wird auch gesungen, Welcome to the place where you can be yourself. Just try to have fun. Und diese Message bringt diese schöne Serie mit sich.
Gibt's bei Letterboxd einen Eintrag zu? Hat 3,9.
Ja.
Nicht schlecht. Ach, den hat der gemacht. Okay, ich kenne von dem Macher, habe ich schon mal in einen anderen Kurzfilm reingeguckt.
Wovon ich dieses Jahr ganz ehrlich eher enttäuscht war, war die zweite Staffel What If. Mir waren da zu viele sich wiederholende Themen, Charaktere, die wir aus der ersten kannten. Also genau das Potenzial, da eben neue Charaktere zu zeigen, neue Welten zu zeigen, hat sie komplett liegen gelassen.
Also What If bleibt für mich hinter allen Möglichkeiten, die sie bieten. Also das ist ein bisschen schade.
Ja.
Vielleicht will man den Fans auch nicht zu sehr auf die Füße treten, aber wenn du eine Serie What If nennst und dann machst du nicht What If, also What are the chances? Ja, weiß nicht. Aber viel spannender ist, glaube ich, jetzt die Frage nach unserer Endliste, oder?
Ja.
Würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Punkt und ja, fang bei 10 an, beziehungsweise von hinten, roll das Feld von hinten auf.
Unser Platz 10 ist geteilt von Jury Duty und Copenhagen Cowboy.
Immerhin.
Platz 9, Dead Ringers, Bienenschwarm und Hex Staffel 2. Platz 8, Star Wars Visions Staffel 2 und Luden. Auf Platz 7 kam zu Pokerface jetzt noch Gen V dazu. Platz 6 hat Beef. Platz 5 Silo. Platz 4 The Bear Staffel 2.
Yes.
Auf Platz 3, ganz neu jetzt dazu gekommen, Blue Eye Samurai.
Fantastisch.
Platz 2, nach wie vor Succession Staffel 4. Und unangefochten auf dem ersten Platz The Last of Us. Die Serie des Jahres 2023.
Muss ich sagen, ist eine Liste, mit der kann ich gut leben.
Ja.
Ich auch. Echt? Ja, nice.
Ja, geil. So, dann würde ich aber auch jetzt sagen, komm, mach mal einen Sack zu, beziehungsweise schließen wir das Jahr jetzt endgültig ab. Wir haben jetzt auch schon lange, lange über dieses Jahr gesprochen, aber es ist eine Menge. Also ich weiß nicht, Hanna, als jemand, der noch mehr mit Serien, sag ich mal, sich auseinandersetzen muss, hast du das Gefühl, dass die Produktion trotz Streik, trotz Corona nochmal zugenommen hat, also der Output, oder ist es eher auf einem gleichbleibenden Niveau?
Oh Gott, da gibt es ja immer den sogenannten Landgraf, ne, in US, den Chef von FX, der da immer die Liste rausbringt, ne, wie viele US sozusagen neue Serien und alte Serien gezeigt wurden. Ich habe die gar nicht gesehen jetzt für 23. Ich finde, was wir vielleicht auch in der Liste oder in unserem Gespräch gesehen haben, ist, dass jetzt wirklich so ein bisschen diese Internationalität greift. Früher haben wir nur über britische Serien gesprochen, vielleicht mal eine kanadische. Ich finde jetzt der Asian-Kram, der jetzt sozusagen auch zu uns rüberschwappt, ich finde, der ist schon immens, auch dank Netflix, muss man ja sagen, aber auch die anderen Streamer ziehen ja nach. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es irgendwie noch mehr geworden ist, weil wir einfach so viel mehr internationale Serien gucken, was ich ja, wie gesagt, eigentlich eine schöne Entwicklung finde. Bei US und bei Deutschland weiß ich gar nicht, kann ich schlecht einschätzen. Ich habe das Gefühl, es hört nie auf. Und wenn ich mir jetzt die Highlights für 24 anschaue, da ist schon so viel irgendwie auf meiner Top-Liste. Es hört nie auf. Es hört wirklich nie auf.
Dann würde ich ja sagen, dann müsstest du ja eigentlich direkt zur nächsten Folge, wenn wir über die Highlights des nächsten Jahres oder beziehungsweise wenn wir mal so einen Ausblick auf 2024 werfen wollen, müsstest du ja schon eigentlich wieder mit dabei sein.
Ich glaube, ich komme gerne zu den Jahresrückblicken, weil ich glaube, die Highlights, ich habe die noch nicht sortiert in meinem Hören. Ich glaube, das ist too much gerade.
Okay, okay.
Aber ihr schaltet dann bitte nächstes Mal auch wieder ein, wenn wir über unseren Jahresausblick auf 2024 quatschen wollen.
Genau, und in diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich bei Hanna. Und ansonsten, ja, uns allen, glaube ich, einen guten Start jetzt in das neue Serienjahr und auf das wir möglichst viele davon auch bequatschen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr folgt uns bitte gerne bei allen möglichen Plattformen. Wir versuchen auch auf allen möglichen Plattformen Feedback zu geben oder zu antworten. Und ansonsten, ja, sehen wir uns vielleicht ja auch bei Rocket Beans TV oder an anderer Stelle. Schaut gerne bei Serienjunkies rein. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Danke euch sehr. Ciao. Ciao, ciao.
Badabinch. Der Serienpodcast.